looky, looky there. Oh, looky there. Oh, looky there. Oh, looky, looky.
Hey, hoi, mich ganz besonders an diesem heutigen Tag. Hier in der Fiete Church of Gastro. Ja, dass ihr euch alle eingefunden habt, um Zeuge zu sein. Denn unser Bruder Luki Maurer ist heute da. Herzlich willkommen. Er ist durch die Dunkelheit marschiert und hat die Dämonen besiegt. Ja, Halleluja. Er ist heute da, um Kunde zu tun von der Schönheit des Lebens und der Kraft des Kochens. Halleluja. Herzlich willkommen, meine Lieben.
Ich muss dir ein Kompliment machen. Das sieht sehr gut aus, was du anhast.
Habe ich selber ausgesucht.
Ja, sieht gut aus. Das Blau, ein ganz dunkles Blau oder Schwarz?
Ja, das ist eben genau das. Es ist Blau. Aber normalerweise Blau und Schwarz nicht kombinieren. Dadurch, dass aber so ein geiles Blau-Grau-Schwarz ist, habe ich im Oberpollinger gekauft.
Sieht gut aus.
Musste ich warten. Habe mich meinen alten Kollegen besucht.
Ach so, habe ich auf Instagram gesehen. Du warst in München.
Ja.
Mit Sebastian zusammen, deinem Chefkoch. Einen deiner Chefköche.
Ja.
Und hast wen besucht?
Also Alex, mein alten Küchenchef aus der guten Botschaft. Aber eigentlich sind wir da gewesen, weil wir uns, ich habe mich versteigern lassen. Also ich als Person für ein Private Dinner. Mhm. Das Ganze hat auf stattgefunden während einer Eagles-Veranstaltung. Und
was für eine Veranstaltung?
Eagles.
Eagles. Von,
ja.
Die Charity-Geschichte.
Genau, ja. Da kennt man. Und das Ganze war im Rahmen von Yes We Cancer. Mhm. Ein Freund von mir, der Jörg Hopper, hat Yes We Cancer gegründet, eine ganz spannende Plattform, wo es um sehr viele Informationen, Informationsaustausch betreffend von Krebserkrankungen geht, die wir, Jörg Hopper ist mein erster Produzent gewesen, von Schmeck nicht gibt's nicht, mit dem bin ich seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden und hat er mich gebeten, ob ich vielleicht was beitragen könnte zu einer Charity-Veranstaltung. Habe ich gesagt, dann nimmt mich doch. Hatte ein bisschen Angst, dass ich nur für 500, also dass mir nur 500 geboten wurden.
Hattest du keinen Strom an dem Publikum? Für den Fall der Fälle?
Ah ja, der Joko auf der Bühne.
Sehr gut.
So, Joko hat das Ganze gemanagt und hat das Ding auch schön in die Höhe getrieben und das war ganz toll. Und
der das moderiert ich, quasi?
Der hat sozusagen die Versteigerung.
Ah ja, gut.
Ja, der war auch an dem Abend dabei. Deshalb war das sehr, sehr schön, weil wir eigentlich unter Freunden Gutes getan haben und wirklich ein schönen Abend hatten. Ganz toller Gastgeber, also derjenige, der es ersteigert hat, für eine sehr schöne Summe, fand ich das ganz toll. Das war ein sehr skurriler, angenehmer Abend.
Und dieses Dinner, findet das dann im Privatbereich genau statt oder für mehrere Leute?
Naja, wir waren 15 Gäste und wir haben eigentlich gekocht wie zu Hause.
Ach, das war schon?
Ja, jetzt am Wochenende. Deshalb war
ach
ich ja da. Deshalb war ich
in München. Die Versteigerung war schon länger her.
Ja.
Ach so.
Und das ist halt toll, wenn man eben solche Sachen machen kann. Man erlebt selber was, man kriegt Einblicke in Privathaushalte.
Du warst bei jemandem in seinen
Privathaushalten und hab da mit Sebastian zusammen gekocht für 15 Personen, unter anderem auch Joko und Jörg und Simone, also
ja,
ne, Jörg Hopper und Simone ja Adelsbach, die eben dieses Yes We Cancer ja gegründet. Und das war ein ganz toller Abend, weil das waren, ich sag mal, eine Klientel, die ich so in dieser Mixtur wahrscheinlich sonst nicht hätte kennenlernen dürfen.
Ja.
Da waren viele neue Eindrücke für mich, aber es war eine tolle Energie im Raum. Es hatte irgendwas ganz Intimes, obwohl es eigentlich ein bisschen auch was Offizielles war. Es war toll.
Und hast du was gelernt?
Was, vom Kochen, ja?
Nee, weil du ja sagst, das ist eine Klientel, die du sonst, also ist da nimmst du für dich irgendwas mit, wo du sagst, das ist für mich dabei rausgekommen? Oder rumgekommen?
Ja, hätte ich bloß mal gelernt, ein Instrument zu spielen.
Ja?
Ja, ja.
Ah, welches?
Ja? Klavier. Egal was, da war jemand dabei, der hat gesungen, der konnte Gitarre, der konnte Klavier, der konnte Schlagzeug, sah wahnsinnig gut aus, ach, hat auch noch gesungen. Und sein Lieblingsgericht ist das Gulasch von Hensler, schnelle Nummer.
Aha. Stark. Aber
genau, es hört mein Level.
Aber geil.
Ja.
Geil. Cool, okay. Finde ich gut. Tim ist versteigert worden. Eben, ich muss mal eine Sache dich fragen, aber ich würde dich bitten, dass du die persönliche Komponente außen vor lässt.
Oh, ja.
Ich war in einem Restaurant.
Ah ja.
Mit einer Freundin zusammen.
Ja.
Wir hatten einen Tisch reserviert für 19.45 Uhr.
Mhm.
Und lustigerweise hatten wir in der Woche hier
ungewöhnliche Zeit, aber ja.
Podcast-Aussprache, Podcast-Aufzeichnung, 18.45 Uhr, Entschuldigung. Mhm. Und da kam das zur Sprache, was mir passiert ist. Ich habe nichts in der Karte gefunden, was mir zugesagt hat. Mhm. Nichts. Wir sagen den Namen nicht, aber ich gehe gerne in dieses Restaurant und ist auch ein tolles Restaurant. Ich wusste aber, die haben immer so ein Notgericht für mich, was mir schmeckt, so Merguez und Pommes. Mhm. Meiner Begleitung, der schmeckte auch nichts. Also die hat auch nichts gefunden. Mhm. Und dann haben wir den Kellner gefragt, Entschuldigung, wir finden leider nichts, wäre es okay, wenn wir einfach nur Drinks nehmen? Mhm. Daraufhin sagte er, das ist kein Problem, ihr müsst aber um 21 Uhr weg sein, dann ist die nächste Reservierung. Es war 7:15. Mhm. Gut, klar, machen wir.
Ja.
Um 7:50 hat er uns ungefragt die Rechnung hingelegt. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, warum er uns die Rechnung bringt. Da sagt er, wir würden ja nichts essen. Und er müsste jetzt den neuen Tisch eindecken. Er hat gesagt, naja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen und du sagtest, wir müssen um 9 weg sein. Mhm. Und da sagt er, das sieht er jetzt aber anders, wir müssten jetzt bitte gehen. Mhm. Fand ich irgendwie blöd.
Das ist blöd. Kann man geschickter lösen, am Ende des Tages Mund ab. Also wenn ihr wirklich diese Absprache hattet,
hatten wir wirklich.
Wenn er jetzt gekommen wäre und sagt, hey, da sind Leute, die würden gerne was essen.
Kein Problem.
Seid ihr okay damit?
Genau. Ne? Geht an die Bar
oder so. Wäre Fingerspitzengefühl. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Vielleicht hat er einen Anschiss gekriegt oder so. Aber halte ich für hochgradig unprofessionell.
Nee, Anschiss kann er nicht bekommen, weil als wir rausgegangen sind, hat die Restaurantleitung gefragt, warum wir denn schon gehen.
Ja gut, das kenne ich nämlich auch. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja.
Also wo im alten Restaurant, was ich mal betrieben habe, irgendwie bin ich auch so gegessen, warum geht ihr denn schon? Und sagt dann, naja, Chef hat gesagt, wir müssen jetzt gehen.
Genau.
Und ich so, okay.
Das tat mir
nicht. Wahnsinnig ungeschickt.
Ja. Aber ansonsten toller Laden. Und dritte Sache, die ich noch fragen muss.
Ja.
Ich war auch eingeladen, ich konnte nicht hin, weil ich einen Hund hatte. Du warst da, habe ich gesehen, auf Social Media von Homer Pedersen und unseren Freunden von Salt and Silver und so weiter und so fort. Ja. Und du hast richtig geschwärmt.
Habe ich?
Ja, du hast gesagt, das wäre outstanding, ja hier so Instagram-mäßig, das wäre outstanding gewesen, dass es so etwas in Hamburg gäbe.
Ich bin so schlimm.
Dass es so etwas in Hamburg gäbe, das wäre einmalig.
Ja.
Was war das? Erzähl mal, warum war das so geil?
Homer Pedersen ist einer, ich sag mal, der Top-3-Fischhändler, glaube ich, in Hamburg, bei denen die relevanten Restaurants ihre Ware beziehen. Nicht nur die Hamburger. Und hat ein kleines Bistro vorne, das ist ein bisschen, also tolles Produkt, aber halt so ein bisschen wie ein Bistro halt so ist, ein bisschen Grauburgunder etc. Und der hat ein Event gemacht, um einfach ein bisschen Inspiration bei den Gastronomen zu sorgen. Hat einfach mal wahllos diverse Produkte aus der Meereswelt sozusagen bestellt, hat die dort präsentiert und hat befreundete Gastronomen, die auch bei ihm bestellen, gebeten, das eine oder andere Schmankerl draus zu machen. Und das war hinten im Kühlhaus, also in den Kühlräumen. Und das war ganz zauberhaft gemacht, weil es war sehr rustikal auf der einen Seite. Es waren Top-Produkte, es war sehr kommunikativ, es waren keine Schnorrer da, die oft bei solchen Events unterwegs sind. Es waren Gastronomen da, die sich, glaube ich, auf unterschiedliche Art und Weise sehr, sehr wertschätzen, ohne dass man ein Inzesthaufen ist. Man hat toll kommuniziert, man hatte richtig Freude. Also man hat gemerkt, dass die Menschen da Freude hatten, A, an dem Produkt, was wirklich eine Relevanz hatte.
Waren geile Fische.
Natürlich waren noch Austern da und natürlich gab es auch einen Happenkaviar und natürlich gab es auch mal sowas edel wie Jakobsmuscheln. Aber es gab einen ganzen Thunfisch, der dort zerlegt worden ist. Aber eben wirklich nose to tail, nicht einfach nur hier so ein bisschen Chigilucky Filet, sondern auch Thema Nachhaltigkeit, intelligent in diesem Kontext. Und das hatte was ganz Bodenständiges, was sehr Inspirierendes, das war so schön. Weil es ging nicht um Blenden, es ging nicht um Luxus, es ging um Genuss. Und die Menschen, die dort sich gefunden haben, waren genussorientiert, haben sich alles auf dieser Welt gegönnt. Eben wie gesagt, Salt und Silver, Isekaya, solche Leute. Großartigst. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, so
ist ganz toll. Ich habe es noch nicht mal geschafft, ins Bistro zu gehen. Habe also die Hälfte, weil es vorne so spannend war und mir irgendwann leider die Zeit weglief. Und ich gehe normalerweise auf solche Events sehr ungern. Aber das war toll.
Ja, so sah es auch aus. Das wollte ich kurz besprochen haben. Wir haben einen heutigen Gast, Tim.
Mhm.
Ich kann so viel verraten.
Ich kenne ihn.
Und ist ein Wiederholungstäter. Ich glaube, er ist heute zum dritten oder vielleicht sogar zum vierten Mal hier.
Wow.
Ja, er liebt alte Heimatfilme und Peter Alexander.
Ich habe neulich auf dem Kindergeburtstag im Podcast von Kurt Krömer.
Ja, ist schon ein bisschen her.
Habe ich erzählt, dass ich diese Tüten auf dem Kindergeburtstag.
Ja, gemischte so Tüten.
Ja. Und jetzt war gestern bei mir ein Gast im Restaurant und der hat mir eine Tüte gepackt anlässlich sozusagen stellvertretend wie ein Kindergeburtstag. Ja. Ey, der hatte ein goldenes Händchen. Da waren die perfekten Flugzeuge zum Zusammenstecken
so
drin. So diese Dinger, die man in die Luft mit Gummiband zum Aufziehen, mit allem drum. Und da waren kleine selbstklebende Kackhäufchen drin, die man an die Scheibe schmeißt und die dann so lustig runterklettern. Ja. Da waren Süßigkeiten drin, die perfekter nicht hätten sein können. Haichu, an der Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Das war richtig. Ich bin 53 Jahre alt.
Das Augenstrahlen.
Ich könnte mir wirklich solche Sachen auch kaufen. Aber dass ich das geschenkt, dass sich jemand die Mühe gegeben hat, diese Tüte zusammenzustellen. Mhm. Und wirklich dazugehört, was ich geil finde. Und hat sie mir geschenkt. Ich habe gelacht wie ein kleines Kind.
Hast
aber richtig geil.
Du persönlich Empfang genommen?
Ja, natürlich.
Ja.
So. Und das war ganz besonders. Das fand ich ganz schön. So, komm weiter.
Sein Lieblingsfilm ist Das weiße Rösslein am Wolfgangsee. Auch sowas mag ich ja auch gerne.
Mhm.
Und höchstwahrscheinlich wurde er im weißen Rössel gezeugt.
Wirklich?
Ist das nicht lustig?
Okay.
Er ist Landwirt.
Ja.
Seine Mutter ist sowas wie eine Patrona.
Mhm.
Hast du Griselda jetzt zu Ende geguckt?
Ich glaube ja.
Und?
Wie ist das Ende? Habe ich schon wieder vergessen.
Ich sag's dir, müssen wir schneiden, falls es jemand guckt.
Ja, aber war seit langer Zeit mal wieder was ich, ja,
ich auch so
gebinged-watched habe.
Ja, finde ich auch. Er liebt das Wiederkäuern der Kühe, also das Hören. Er liebt es, das Wiederkäuern der Kühe zu hören. Und er mag schnelle Autos. Ich habe irgendwie nach Sachen gesucht, dass du es nicht sofort weißt. Er hat schon mal für James Hetfield gekocht. Mhm. Kennst du James Hetfield? Mhm. Wer ist James Hetfield?
Von Metallica.
Sehr gut, sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich bei Hetfield einen Flachwitz mit Hitzefeld...
Nein, machst
Hitzefeld.
Du nicht. Machst du nicht.
Er hat alles.
Sonst ruf ich Kurt Flaumann an.
Er hat alles, er kann alles, er macht, was er will und er ist glücklich.
Ja.
Das muss man erstmal sagen können, oder?
Ja.
Er spielt leidenschaftlich gerne Schlagzeug.
Mhm.
Was keiner weiß, er macht Powerlifting. Also es ist so Sachen wie Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben.
Und sieht man ihm auch nicht an.
Weißt du, wer es ist?
Ja, klar.
Zwei Herzen schlagen in seiner Brust, Landwirt und Koch.
Ja.
Ja, und der letzte Punkt ist, ich glaube, das kannst du auch sagen, ist einer der nettesten Menschen, den ich kenne.
Ja, und das, obwohl du mich kennst. Und
einer der nettesten.
Ich sage nicht, das, obwohl du mich kennst, danach ist das ja wahnsinnig schwer, diese Welt zu betreten. Ja, und ich würde ihn sogar noch netter als mich bezeichnen.
Ja.
Schon,
ne? Ja, würde ich auch sagen.
Er ist noch netter als ich. Und ganz toll, dass er heute hier ist. Lucky Maurer.
Ja, es stimmt wirklich. Es ist Lucky Maurer.
Ja, natürlich.
Es ist mal wieder an der Zeit.
Die Rösselgeschichte kenne ich.
Hä?
Die Rösselgeschichte.
Kennst du? Ja, okay. Ja. Komm, lass mal Lucky rein.
Lucky!
Mach mal Lucky.
Lucky! Ich bin so gespannt, wie Lucky heute aussieht.
Wieso?
Servus.
So sieht er aus.
Oh, vertraut. Ich hatte so ein bisschen Angst. Oh, warte,
Was hast du Angst?
Ich habe Hexenschuss. Ich bleib sitzen.
Okay.
Komm, ich habe Hexenschuss. Wie schön. Nee, ich dachte irgendwie so, dass du so ein dünner Hering jetzt bist, aber du bist noch gut beisammen.
Ja.
Ja.
Du hast abgenommen.
Nein, habe ich nicht. Aber ich wirklich, halt die Schnauze, setz dich hin. Wirklich, hör auf damit.
Da sitzt du. Lucky, nimm Platz.
Ich wollte gerade aufstehen, aber in dem Moment zog es durch meinen Rücken und ich habe mir das ganz schnell wieder anders überlegt. Wie schön. Oh, ich stelle gerade fest, wie nervig das ist, wenn man seiner Begeisterung körperlichen Ausdruck
verleihen möchte. Brauchst du eine Tablette? Ich habe eine richtig gute Rückenschmerztablette dabei. Wirklich?
Weiß ich nicht. Ja?
Ja. Habe ich wirklich. Aua.
Kann ich denn noch laufen?
Natürlich,
oder?
Du trinkst ja keinen Alkohol.
Hä?
Du trinkst ja keinen Alkohol.
Nee, richtig.
Wir erinnern uns an Pierre M. Krause.
Oh, ich habe neulich sehr schön Alkohol getrunken.
Hast du?
Ja.
Was denn? Portwein?
Woher?
Neuralgien extra.
Keine Ahnung.
Gut. Willst du haben?
Ja. Hallo Lucky.
Hi.
Aber ich wollte meiner Begeisterung auch körperlich Ausdruck verleihen, indem man aufspringt, jemand in die Arme fällt. Gerade so jemand Besonderem wie Lucky. Und dann ist man so. Ich glaube, es wird ganz schlimm, wenn ich mal körperlich eingeschränkt bin.
Du machst bestimmt Geräusche.
Hä?
Du machst bestimmt Geräusche.
Ich habe Geräusche gemacht, als ich mal das letzte Mal aus meinem Mustang ausgestiegen bin und danach habe ich ihn verkauft. Ich bin ausgestiegen und dachte, jetzt bist du auch zu.
Das war mal ein guter Satz, den du gesagt hast. Genau. Leute sollen kein Auto fahren, bei dem sie komische Geräusche beim Aus- und Einsteigen machen.
Ja.
Das finde ich gar nicht blöd.
Ja, dann muss man auch damit aufhören.
Ja.
Oder?
Jo.
Wie schön, was machst du in der Stadt?
Ich bin extra gekommen.
Schwör.
Ja, wirklich.
Was für eine große Freude.
Ja, ich wusste nicht, ob du dich freust, weil ich war ja schon zweimal da.
Ja.
Und fühle mich sehr geehrt, ehrlich gesagt. Ne? Also
Ich dritte Mal, muss ich aber, ganz ehrlich, jetzt musst du dafür sorgen, dass es ein frisches Gespräch wird, weil Luki und ich neigen dazu, sehr schnell, sehr familiär und sehr in der Circle zu reden.
Wir haben kein
Mensch, irgendwie, jetzt brauchen wir dich.
Wir haben jetzt
brauchen wir mal einen Talkmaster.
Wir haben ja zum Glück seit allerneuestem unser Gastro-Tinder, du erinnerst dich?
Nein.
Doch, ich schlage Themen vor und ihr wischt nach links oder rechts.
Ah, cool.
Wir haben da jetzt sowas wie Struktur.
Ah, finde ich cool. Fangen wir jetzt damit an?
Nee, noch nicht. Ich wollte erstmal sagen, hier, wir haben einen neuen Fotografen heute hier, Jaron ist hier. Warum?
Ja.
Weil Rickert krank ist. Und Jaron kommt aus dem Jiddischen, also der Name. Und ihr dürft jetzt beide mal raten, was das wohl heißen könnte.
Was? Jaron?
Ja.
Glückskind.
Heilige Berg.
Ja, bist du näher dran. Der Freude macht, ne?
Ja, bist du ja Glückskind.
Ja, sag ich doch.
Bist du Jude?
Nee, tatsächlich nicht.
Nein.
Nee, meine Eltern fanden den Namen unglaublich schön und dann hat sich das so ergeben, ne?
Okay, bist du wenigstens beschnitten?
Das
bin
ich auch nicht.
Auch nicht, ich ja. Aber, weil ich gepisst habe wie eine Gießkanne als Vierjähriger. Also wieder was möglich. So was darf man doch heutzutage wirklich noch machen.
Auf oder jeden Fall, sich beschneiden lassen.
Na generell, der humoristische Umgang jetzt auch mit
dem Thema. Jeden Fall.
Finde ich schon.
Auf jeden Fall.
Gut, weil Mutanten sind alle immer ganz schnell pikiert, egal in welche Welt man
geht. Nein, das geht schon. Ich bin gerade erstaunt, dass es 5 Staffeln braucht, bis wir erfahren, dass du beschnitten bist. Das wundert mich.
Hab ich das noch nie erzählt?
Nee, das wundert mich gerade wirklich.
Also normalerweise reibe ich den jedem unter die Nase.
Wen jetzt?
Also
die Information.
Information. Früher oder später, ist voll unangenehm.
Was sagst du, Lukas?
Hat er schon erzählt?
Ja. Gut, Lukas wusste es schon. Sie fragen
es nicht. Wirklich nicht.
Nee?
Haben wir uns noch nie nackt gesehen?
Nee. Also ich hab noch nie auf dem Pullermann so genau hingeschaut.
Doch.
Hat ihr noch nie Saunen oder so?
Wenn wir saufen waren, wir aber nicht saufen.
Ja, das war
jemand schlimm früher.
Das war ja, aber die Zeit sind vorbei.
Eigentlich ist Luki jemand, von dem meine Mutter mich früher gewarnt hat.
Ja?
Das schmutzige Nachbarskind, mit dem man nicht spielen sollte, weil der einen beschleunigt.
Shampoos-Luki.
Ey,
da habe ich gleich ein Thema, womit wir einsteigen können.
Oh, super.
Habe ich zugeschickt bekommen.
Ja.
Hallo zusammen, ein interessantes Thema, wie ich finde.
Stell doch erstmal Luki vor. Entschuldigung, ich dachte, wir hätten Struktur.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Für unseren heutigen Gast braucht es kein Intro. Das habe ich einfach mal so entschieden. Warum? Weil wer uns kennt, kennt Luki. Und wer Luki kennt, der kennt uns. Und wer uns kennt, der weiß, wen wir besonders gerne mögen, den laden wir ein zweites Mal ein. Und wen wir noch mehr mögen, sogar ein drittes. Tja, und da sind wir also heute hier mit einem Gast, der heute bereits Dritttäter ist, schon oft am telefonisch top performt hat und sowieso weiß, wie Fietes Westentasche aussieht und eigentlich so tickt. Ja, und für alle, die nun wirklich denken, dann hat er doch erst recht eine Lobhudelei Deluxe verdient, wenn wir den so toll finden. Für all diejenigen gibt es nun eine kaiserliche Fanfare, untermalt mit den Glocken des Wagyus. Und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Luki Maurer. So,
toll.
Mehr braucht es wirklich schön. Nicht.
Nein.
Und ich habe, weil ihr jetzt beide das Thema gerade eingeläutet habt, hier eine Nachricht bekommen von In Franken, so heißt der Instagram-Account.
Mhm. Wie heißt der?
In Franken, im Gasthof zur Sägemühle. Pass auf, hallo zusammen. Ein interessantes Thema, wie ich finde. Vielleicht könnt ihr das ja in der nächsten Folge aufgreifen. Schönes Wochenende, liebe Grüße, Vanessa.
Jetzt kannst du ein bisschen deutlicher reden? Das ist immer noch ein Podcast.
Jetzt hör zu.
Okay.
Im Gasthof zur Sägemühle in der Fränkischen Schweiz wird seit dem 13. Januar 2024 kein Tropfen Alkohol mehr verkauft. Mhm. Stattdessen gibt es eine große Auswahl an nichtalkoholischen Bieren, Weinen und sogar Gins. Auch Torten wie Schwarzwälder Kirsch werden ab sofort mit der alkoholfreien Alternative zubereitet. Mhm. Die Wirte Kerstin Gösel und Wladimir Klotz betreiben somit laut eigener Aussage den ersten Gasthof in ganz Bayern, in dem es gar keinen Alkohol gibt. Mhm. Dieser Entschluss hat einen ernsthaften Hintergrund. Nachdem Klotz Anfang des Jahres aus der Entzugsklinik von einem Alkoholentzug kam, standen er und seine Frau vor der Entscheidung, wie sie ihren Gasthof weiterhin führen möchten. Wir wollen verhindern, dass er in Versuchung kommt, weil selbst nach der Entgiftung die Rückfallgefahr viel zu hoch ist, wenn überall der Alkohol herumsteht, erklärt Kerstin Gösel. Sie entschieden sich dann dazu, den Alkohol von der Karte zu streichen. Die Frage, die unsere Zuhörerin uns stellt, wie findet ihr das Konzept einer trockenen Gaststätte?
Du bist Alkoholiker, du musst sagen.
Also definitiv macht Sinn. Also das ist ja vielleicht auch für Menschen, die ein Problem mit Alkohol haben oder für trockene Alkoholiker mal eine Destination, wo man hingehen kann. Also kann ja jeder selber entscheiden. Für ihn, für den Betreiber ist es mit Sicherheit die beste Lösung, ne, wenn gar nichts rumsteht, dass er nicht rückfällig wird. Und ich denke auch, es gibt einen Haufen Gäste, für die das auch besser ist. Ja, finde ich gut.
Gäste auch?
Ja, es gibt mit Sicherheit Gäste, die auch ein Alkoholproblem haben, wo es nicht sonderlich sinnvoll ist, wenn die dann an der Theke hocken, wo 20 verschiedene Whiskys aufgebaut sind und links und rechts gebechert wird. Da macht schon mehr Sinn, finde ich gut eigentlich.
Also am Ende des Tages ist jedem Wirt selber überlassen, was er zum Angebot gibt, freigibt und nicht. Ich als Unternehmer denke jetzt, ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass es wirtschaftlich funktioniert, das weil er die freie Entscheidung getroffen hat. Wenn er ein gutes, breites Angebot macht, was trotzdem genusstechnisch ist, also nicht nur Saft und Cola, sondern eventuell auch schöne Alternativen entwickelt, wenn er sich damit ein bisschen beschäftigt, sehe ich da auch keine ganz große Herausforderung. Gerade im Biersegment, wenn es ein Wirtshaus ist, gibt es tolle alkoholfreie Varianten und der Alkohol selber macht das Leben auch nicht besser. Es geht ja schlussendlich um Geschmack und nicht um Zudröhnen. Insbesondere in so einem Wirtshaus. Und ich drücke ihm aber die Daumen, dass er irgendwann in eine Welt ankommt, wo er das erträgt, dass Alkohol vor ihm steht. Weil das gänzlich, also wenn das schon die Gefährdung ist, dann ist das auch noch frisch. Und
sehr frisch.
Also dann ist noch sehr frisch. Und ich finde, jedem, der eine Entscheidung trifft, sein Leben besser zu gestalten, dem sei mit voller Inbrunst Unterstützung zugesagt. Und jeder Vollidiot, der sagt, die gehe ich nie hin, bei der kriege ich nicht saufen, Talkakao. Also es ist nicht dein Leben, sondern er hat da eine Entscheidung getroffen und ich finde, die ist sehr unterstützenswert. Und auch gar nicht mitleidig oder toll, wir drücken die Daumen, dass du schaffst, sondern ja, ist gut. Ich finde das geil. Ich mag das, wenn Leute Entscheidungen treffen. Und ich wünsche ihm nur, dass es wirtschaftlich ist. Weil wir hatten damals, als wir zwischen Lockdown 1 und 2 das vorne das Deli vegetarisch gefahren haben, haben wir Herausforderungen gemerkt, dass die Menschen, die sich für eine bewusste Ernährung entscheiden, also nicht nur genussorientiert. Das
schwarze Schaf hieß es, oder?
Genau, das schwarze Schaf. Dass sie auch insgesamt generell weniger Getränke konsumiert haben. Und wir dadurch wirklich auch Schwierigkeiten hatten, das Essen wirtschaftlich für denselben Preis anzubieten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nach sich zieht, weil wir befinden, ich glaube, jede Gastronomie in Deutschland macht Mischkalkulationen, das nach sich zieht, dass die Speisen teurer werden könnten. Und das muss man nur gut heißen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, also dass es wirtschaftlich echt eine krasse Herausforderung sein muss.
Eine Cola 4 Euro. Und das ist wahrscheinlich schon hochpreisig im Landgasthof, ich weiß es nicht ganz genau.
Das ist sehr hochpreisig, ja, schon teuer.
So, da hast du nochmal die ewige Diskussion, ob das Deckungsbeitrag ist. 2-3 Cola kannst du trinken, aber du könntest 3-4 Bier trinken oder.
Ich sage jetzt mal, als Bayer habe ich ja da nochmal einen anderen Blick drauf.
Ja, ihr seid eh komisch, ich war gerade in Bayern wieder.
Ich habe gehört, in München was, gell?
Ja, ihr seid echt
skurril. Habe ich heute am Flughafen schon gehört.
Ja, Alter, wirklich?
Ja, heute habe ich gehört beim Christoph Kunz was.
Ja, auf meinen Nackenarsch.
Das siehst du mal.
Mein Nackenarsch an die Scheibe.
Dein Kumpel war da, haben sie gesagt. Ja. Und aber die Kultur in einem Wirtshaus ist ja wie die Kultur in einer Kneipe. Ich meine, du hockst dich in einem Wirtshaus an einem Stammtisch, trinkst ein Bier und trinkst noch ein Bier und trinkst noch ein Bier und ich weiß nicht, ob es so impulsiv und emotional zugeht, wenn alle Wasser trinken. Ich könnte mir vorstellen, dass durch diesen Alkohol am Stammtisch einfach auch die Emotionen ganz anders frei werden, als wenn du klar und diszipliniert und...
Ja, kann ich nicht behaupten. Ich meine, wir haben ja beide Beispiele bei uns in unserem Leben. Wir haben schon sehr viele schöne Momente ohne Alkohol.
Genau.
Aber wir hatten auch einen Moment miteinander, wo wir beide bis heute eigentlich so ein bisschen schameserrötet und immer noch entschuldigen wollen bei den beteiligten Personen. Das
mache ich auch immer noch.
Weihnachtsspecial Kitchen Impossible.
Ach, da war Luki dabei.
Hä? Luki hat die Kuhle gegraben und hat mich hineingeschubst.
Ich denke immer nur an Tim Raue.
Nein. Luki war TNT. So, und ich war die Löschdecke. Aber es hat nicht gereicht, den Sprengturm. Nein, wir haben einfach einen unfassbar tollen Tag gehabt. Wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt.
Wir haben uns gehen lassen.
Wir haben mit dem Originalkoch, wir haben zugeschlagen, aber richtig schön, qualitativ hochwertig. So ein scheiß Drehtag dauert aber 12 Stunden. Und wir haben zwischendurch keine Pause gemacht, kein Nickerchen, die uns nicht mehr hingelegt, haben auch nichts gegessen, haben aber vorher und hatten nachher hinten richtig Rotze einsitzen. und haben versucht, noch die Zusammenhänge des zurückliegenden Tages zusammenzufassen. Ja. Und das hatte schon, also wenn man uns mag, hatte das was Angenehmes. Wenn man aber so grundsätzlich eher neutral zu uns stand, hatte das auch Fremdschämen-Momente.
Auf jeden Fall, so. Definitiv.
Ja. Und ich muss ja selber feststellen, wie gesagt, ich trinke ja noch Alkohol. Ich trinke nur derzeitig keinen Alkohol. Ja. Soll heißen, ich habe das relativ schnell festgestellt, dass nur der Suff-Humor, die Suff-gute Atmosphäre, die ist schwieriger geworden. Also wenn du in einer kleinen Gruppe zusammen bist, alle anderen haben ein Kleben, nur du sitzt also und du hast keine Fluchtmöglichkeit, du sitzt und denkst dann so, wow, dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Also wenn es dann, aber dann ist es eh schon eigentlich in der Stimmung auch eher nach unten, inhaltlich nach unten gehen. Aber bis dahin habe ich noch nichts vermisst. Also auch atmosphärisch überhaupt nichts. Das glaube ich nicht. Das würde ja bedeuten, dass alle Leute, die nichts trinken, keine Stimmung machen. Und das ist Schwachsinn.
Nein, ich meine nur einfach, dass die Emotion eine ganz andere ist und dass viele Leute ja den Alkohol auch brauchen, um
locker zu sein.
Um locker zu werden, dass sie nicht so gehemmt sind. Meine, du weißt ja, im Suff sagst du viel schneller mal was du sonst klar und diszipliniert nicht sagen würdest. Ja.
Aber wo fängt ein Suff? Du hast von Suff, ein Kleben gesprochen, du von Suff. Wo fängt denn ein Kleben und Suff an?
Oh, ich glaube, das ist, also ich sag mal, ein Kleben fängt relativ früh an. Das ist wirklich so nach dem zweiten Glas, wenn die Zunge ein bisschen lockerer wird, wenn die flacheren Witze mehr belacht werden. Ich meine, muss ja wissen, wenn die Leute dich witzig finden, dann hast du ein Kleben und bist eigentlich schon kurz vor Strunz.
Okay.
Ich finde, du hast einen guten Lackmustest. Wenn Leute über deine Witze lachen, dann weißt du, die haben also Kleben. Dann haben die schon ein Setzen.
Ja. Bei uns gibt's ja dann also diese Verniedlichung. Bei uns gibt's ja einen Rausch, einen Vollrausch. Also Vollrausch ist quasi jenseits von Gut und Böse.
Ja.
Und dann gibt's einen Winter, wenn's den nicht mehr auskennst. Und dann die erste, und das ist ja die schönste, glaube ich, Variante, ist ein Spitz. Also wenn man so leicht angeschickert ist, sagt man, glaube ich.
Spitz.
Ein Spitz.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich hier,
ist jetzt ja so netto.
Wenn man einen Glimmer hat. Ein Glimmer ist
das so. Kenne ich nicht.
Ein Glimmer. Das ist aber ein ganz schönes Gefühl.
Nochmal. Ich bin ja auch nach wie vor, ich finde, der Mensch hat ein Recht auf Rausch und damit meine ich alle nur Menschen über 18. Das tut und Rausch kann alles sein. Das kann der Rausch durch Sport sein, was ja dein Bruder zum Beispiel sehr stark praktiziert. Der Rausch kann durch Adrenalin sein. Klettern, aber ich finde auch, dass der Mensch auch sich künstlich berauschen darf und sogar ein Recht dazu hat.
Aber es gibt ja nur noch genug Leute.
Eigentlich auch die Pflicht.
Es gibt ja nur noch genug Leute, die in einem Restaurant ein Glas oder zwei Glas, was auch immer, an alkoholischer Substanz trinken und die sind nicht betrunken oder nicht beglimmert.
Nee.
Ich frage mich gerade.
Also ich hatte neulich ein wunderschönes Event, wir waren essen. Dann kann ich die Geschichte droppen. Aufgrund eines sehr schönen Anlasses, eines ganz, ganz besonderen Anlasses, und ich sagte zu dem Oberkellner, ich sage nicht welches Restaurant, der Oberkellner heißt Matze, Restaurantleiter, und sagte, ich hätte gerne ein gutes Glas Wein heute nach einem Jahr. Ne? Ich möchte es heute ganz besonders an. Also heute, ich habe richtig Lust zu genießen. Ein Glas. Wenn ihr nichts Gutes offen habt, macht eine Flasche auf. Hat man mir den Wein eingeschenkt. Ich weiß gar nicht, ob die doch muss ich erzählen, die Geschichte. Und mir den Wein eingeschenkt, ich habe den gerochen, dachte, wow, schöner Tropfen, hab den probiert und dachte, das ist genau das, was ich heute will. Nicht ballerig, schön ausgewogen, balanciert, nicht zu viel Körper, nicht zu wenig Körper, toll. Und dann sagte er, ja. Und dann sagte er, ja, kostet auch 4,50. Und da dachte ich das so als Spruch, irgendwie so, ja, für 4,50 Euro nehme ich die Plörre.
Okay, jetzt, ich weiß, was kommt, ja. Also ich kann mir vorstellen, was kommt.
Dann machen wir die Geschichte zu Ende.
Kostet auch 4,50, also das Glas 450 Euro.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja.
Es kam die Rechnung, das Glas hat 450 Euro
gekostet. Das sagt Luke, ja.
450.
Das Glas.
Ja, und dann die Person, die mit mir am Tisch saß, sagte so, das hat er dir auch gesagt. Ich habe nicht zugehört. Da habe ich ja 450 verstanden.
Ja, ich auch.
Und ich dachte, 54. So.
War das weiß oder rot?
Was rot. Okay. Vielleicht kommst du noch drauf? Offen.
Offen?
Eigentlich Selbstkostenpreis.
Frankreich oder?
Ja.
Frankreich, ja. Motor Rothschild, Petrus, Lafleur, Haute-Brion, Bordeaux oder?
Burgund.
Ja, Burgund auch, dann Romane Conti.
Richtig.
Leck mich aber.
Das war geil.
Das war super.
Wirklich, bester
Romane Conti. Schau, Jambo.
Bestes Glas Wein, was ich seit Jahren getrunken habe, weil es das Schönste war, weil es auf den Moment passte. Weil so, und ich bitte jetzt niemanden zu kotzen, weil es 450 Euro gekotzt hat.
Ja, wirklich, aber da hast du einen Schnapper Welt gemacht.
Das wollte ich gerade, also Schnapper ist jetzt, wir hatten die Diskussion oft über Wert und Wert. Das war's wert. Ich habe ein Jahr lang keinen einzigen Euro für irgendwas ausgegeben.
Das wollte ich gerade sagen.
Und wenn ich all das, was ich gespart habe, und das macht man ja auch, wenn man nicht raucht oder so, in dieses eine Glas reintue, dann finde ich es, und ich habe es genossen. Es war ein perfekter Moment. Es war ein perfektes Glas. Dieses Glas wird sich wahrscheinlich nie wiederholen lassen, weil es war perfekt. Und dann musste ich hinten raus über meine eigene Dummheit wieder lachen, zu sagen, ja, 4,50, dafür nehme ich das. Mit dem Wissen, dass es 54 sind. Was ich aber auch denn besonders fand, ich habe seit langer Zeit mal wieder auch diese Qualität geschmeckt. Also ich wusste, ich habe nicht zugehört. So, was, ne? So, da war wie immer, hat er was erzählt. Und ich so, ja, ja, klar, mach ganz so die Nummer. Ich bin ja relativ ignorant. Und es war ein großartiges Glas Wein. Ich habe Qualität geschmeckt. Und das wiederum mochte ich an mir, denn dass ich auch wirklich, ja, guck, macht doch einen Unterschied manchmal.
Wahnsinn.
Aber ja. Luki war auch gerade auf Weintour in Napa.
Ich komme gerade aus Amerika.
Ja. Oh, das ist ja dein Ding. Dann erzähl mal ein bisschen.
Das war sensationell, war wirklich. Also habe ich mir ja lange Zeit vorgenommen und ich war ja letztes Jahr im Krankenhaus und habe mir dann gesagt, wenn ich wieder fit bin, dann mache ich mal ein paar so Sachen, die ich mir schon lange vorgestellt habe. Mhm. Und eins war Napa Valley. Und so gefühlt kenne ich das Napa Valley, also aber aus meinem Weinkeller. Also ich weiß, wo was steht und wo was ist.
Du warst noch nie da.
Ich war noch nie da und habe mir das.
Du warst schon da?
Ha?
Du warst schon da.
Ja, aber ich gucke mir ja keine Wein. Wenn ich auf Reisen bin, gucke ich mir nichts Kulinarisches
an. Ja, du bist ja immer zum Arbeiten unterwegs.
Nee, ich mache dann Freizeit und ich will dann auch manchmal nichts mehr sehen. Aber ein bisschen habe ich es.
Und hat so ein paar Destinationen, die ich mir immer gewünscht habe. Und einmal war San Francisco. Da kommt Metallica her, meine Lieblingsband und Golden Gate Bridge. Also wirklich, das war auch auf Alcatraz wirklich, also dieses, was man aus den Filmen kennt, seit der Kindheit.
Diese Strafbahn.
Ja, genau, Cable Car. Ja. Und dann war ich in Napa und war bei meinen Lieblingsweingütern, bei Stag Sleep, bei Paul Hobbs, der hat mich persönlich empfangen, und bei Opus One, bei Kelmers. Und dann waren wir in der French Laundry essen bei Thomas Keller.
Okay.
Und das war ein Erlebnis, also sowohl als Koch als auch, ja, als Fan.
Und ist das Bucketlist gewesen?
Das ist Bucketlist gewesen.
Warum hast du so lange damit gewartet?
Weil man muss sich's natürlich auch leisten können.
Ja.
Ne?
Ja.
Zum einen und zum anderen muss man natürlich auch, also ich brauche immer so ein bisschen Tritt in Arsch, um mir was zu gönnen. Und das war ja letztes Jahr, wie gesagt, das war es mir ja mittlerweile, ich war im Krankenhaus gelegen und konnte nicht mehr aufstehen.
Darf man erzählen, was
ja, ist? Ich hatte zum zweiten Mal in meinem Leben eine sehr, sehr schwere Krebserkrankung. Mhm. Und mir wurde dann einiges vom Dickdarm entfernt, hatte Darmkrebs und bin da im Bett gelegen und konnte nicht mehr aufstehen und dachte mir, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt bist du wieder so weit, wie vor 20 Jahren schon war. Und hast so viel dir noch vorgenommen, was du eigentlich erleben wolltest. Mhm. Ne, mal einen echten Wal sehen oder mal nach Island oder also einfach reisen. Das sind ja nicht immer nur materielle Dinge, sondern einfach reisen. Oder mal in die French Laundry zu gehen, zu Thomas Keller. Mhm. Ne, also ins eines der besten Restaurants der Welt, wie man sagt oder wie man das lernt. Und aber ich brauche dann immer erst auch wirklich so diese, ja, wie sagt man, ja, diesen Schuss vom Bug, um es dann zu machen.
Ja. Den du ja bereits hattest.
Ja, aber ich kann ja nicht nur ausführen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Dann käme ich ja nicht mehr zum Arbeiten. Dann wäre ich nur noch unterwegs und nur noch. Also ich glaube, man muss sich auch das ein bisschen verdienen, dass man sich das dann gönnt, tatsächlich. Und da war ich halt mal wieder so weit, ich bin im Krankenhaus gelegen und dachte mal, wenn ich jetzt hier nochmal rauskomme, dann mache ich manche Dinge anders im Leben.
Mhm.
Ja? Und gönnen wir das zum Beispiel.
Also lustigerweise, ich glaube, wir haben, das war kurz vor unserem Weihnachtsdreh, den wir hatten, da haben wir uns einmal gesehen, hatten wir uns unterhalten. Und Luki ist in der Tat einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne. Und einer, wie du bereits sagtest, einer der nettesten, ich sag einer der demütigsten Menschen, die ich kenne, der nichts für granted nimmt. Also nichts, der nicht für selbstverständlich annimmt, insbesondere das, was ihm auch inhaltlich zugutekommt. Die vielen Menschen, die dich lieben, das, was du wirtschaftlich erleben darfst durch den Fleiß mit deinem Stoi, ja, und dem Ganzen, die Menschen, mit denen du dich umgeben darfst, das, was du von dir geben darfst, das, die Erfüllung des Traumes des Rinderzüchters, auch solche Sachen. Das kurz bevor die zweite Diagnose kam, habe ich meine so, Luigi, warum machst du denn so viel? Du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch, wie es ist, wenn man sich an die Wand ballert. Du weißt auch so, fahr doch mal ein bisschen, fang doch, du hast es doch schon hinter dir. Und dann haben wir noch so ein bisschen drüber gelacht, weil ich ja nun auch nicht großartig anders bin.
Richtig.
In vielen Bereichen, weißt du, das war wirklich den Bock zum Gärtner machen zu müssen. Ja. Aber manchmal sieht man ja beim anderen, deshalb höre ich so schön zu und kann das jetzt, während ich ihm die Frage stelle, stelle ich eigentlich indirekt mir oft auch eine Frage. Und da hatten wir dieses großartige Weihnachtsevent und wir haben das Leben wirklich mit beiden Händen gegriffen und oder? Also wir haben so viel, wir waren noch beim Schumann abends und auch das war toll, weil auch da war wieder es war ein magischer Moment.
Ach du, von dem Abend habe ich gehört beim Schumann.
Ja, es war ein magischer
Abend. Das war sensationell.
Und es war nicht nur einfach voll wie Schweine, sondern es war einfach auch magisch. Es war wirklich so, hinter uns war, hättest du so eine kleine ausgeglühte Brandspur eigentlich gesehen. Weißt du, wenn irgendwas Heißes über den Boden gezogen wird, dann sieht man ja noch so ein bisschen Asche, weil das hättest du hinter uns gesehen, weil wir wirklich, aber nett. Wir waren nicht assi, also du zumindest nicht.
Nee, wir waren beide nicht assi.
Und hatten einen ganz tollen Moment und dann kurz danach kam der Anruf. Ne? So, und dann dachte ich so, guck mal, wie schnell das geht. Ja. Eben gerade himmelhoch jauchzen, jetzt zu Tode betrübt. Dazu muss man sagen, Darmkrebs, eine der beschissensten Krebsvarianten, die mit sehr viel Einschränkung im Alltag ist. Und Luigi war nach einer kurzen Phase von einer Woche, muss man fast sagen, wo so ein bisschen hat er auch schon wieder das Leben bei den Hörnern gepackt und war, wo ich dachte, das ist krass, ich will ihm Trost spenden und er tröstet mich. Im Sinne von so...
Ja, du warst aber dann auch gleich da, das muss man auch mal dazu sagen.
Ne? Ja, aber es war so, und ich bin ja halt relativ pragmatisch in solchen Momenten. Wenn du bestimmte Sachen nicht verändern kannst, kannst du sie nicht ändern.
Ja.
Dann musst du sie halt so annehmen und dann haben wir sehr schnell so offen auch, und das mochte ich sehr in dem Umgang, auch egoistisch für mich. Wir konnten sehr offen drüber reden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir diesen Bereich lieber nicht. Weil Darmkrebs nochmal hat viele Facetten und viele Dinge. Und er war dann sehr mutig, sehr stark und sehr mutig. Hat da auch gesagt, das ist mir jetzt auch egal, so wichtig nehme ich den jetzt nicht. Ich pack den jetzt und dann ist auch ein halbes Jahr bin ich auch durch damit. Und ich so, okay. Mhm. Das musst du erstmal können. Bucketlist in dem Moment, deshalb wäre so meine Frage. Jetzt hast du eine Diagnose, die hätte doch das Ende deines Lebens bedeuten können.
Ja.
Du gehst in einen Behandlungsmarathon rein, wo du auch nicht genau, du hast zwar schon Erfahrung, aber du weißt nicht, was macht es mit dir, was macht es mit deinem Leben, mit deiner Kraft. Ist das so ein Moment, wo du dir wirklich eine Liste gemacht hast? Ist das ein Moment, wo du gesagt hast, denkt man da dran an Dinge, die man noch erleben wollte, wo man gesagt hat, oh, das muss alleine dafür muss ich noch ein bisschen durchhalten? Oder wie ist das?
Jeder hat ja so seine Bucketlist.
Ja.
Also, ne, ob er jetzt todkrank ist oder ob es ihm gut geht.
Ja.
Und manchmal ist so eine Bucketlist vielleicht auch mit finanziellen Mitteln verbunden.
Ja, na, teilweise.
Ich sag jetzt mal ein Beispiel. Als kleines Kind findest du einen Lamborghini schön. Mhm. Du denkst, wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir einen Lamborghini. Mhm. Ne? Und vielleicht bist du dann irgendwann groß, denkst du, nee, jetzt fehlt mir das nötige Kleingeld dafür. Mhm. Das kann ja auch ein Teil von der Bucketlist sein. Das andere kann eine Reise sein. Für mich sind das oftmals emotionale Momente. Also für mich gäbe es nichts Größeres, als mal als Vorband von Metallica aufzutreten.
Mhm. Ja,
das,
wirklich?
Ja, also wenn du mich jetzt so fragst.
Ja.
Wenn du mich jetzt wirklich fragst, was wäre so dein Lebenstraum, in München Olympiastadion als Vorband von Metallica zu spielen oder eine eigene Insel auf den Bermudas zu haben, dann würde ich sagen, scheiß auf die Insel. Ja, was will ich mit einer Insel auf Bermudas?
Ja. Ja,
also es hat ja nicht immer mit, was ich sagen will, es hat nichts mit materiellen Dingen zu tun, sondern es sind einfach Dinge, die man sich wünscht. Und manchmal sind es ganz, ganz, ganz kleine, banale Sachen, ne, dass man sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit wünscht. Und manchmal sind es halt Reisen. Aber ich habe schon immer so eine Bucketlist, die habe ich jetzt auch noch. Also da steht noch ganz viel drauf. Und ich bin jetzt 43, bin ja genau 10 Jahre jünger wie du. Ich bin jetzt 43 und wenn ich das alles erleben will, dann muss ich schon 80 werden. Und da arbeite ich ganz hart dran, dass ich 80 werde.
Guck mal, ich bin auch an so einem spannenden Punkt gerade. Ich sortiere gerade mein Leben in ganz vielen Bereichen und war heute beim Notar und habe mein Testament fertig gemacht.
Ja,
so aber nur
allerhöchste Eisenbahn.
Aufgeräumt, einfach sicher machen. So. Und das klingt jetzt so nach Drama, ist es nicht. Ne? Sondern ich bin fit in der Birne, ich weiß, was ich will.
Ist das ein handgeschriebenes Blatt Papier?
Nein, das ist... Nein. Nein, das
ist kein
Testament. Nee. Das ist ganz technisch. Okay. Das sind Paragraphen, Absätze und.
Ach, wirklich Paragraphen?
Ja, ja. Da stehen Dinge drin und dann war es das. Okay. Also das Ding. Hab ganz viel aufgeräumt und bin genau jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, also eben genau das, was du sagst, es hat ja nicht alles was mit Geld zu tun. So, ich habe jetzt keine Träume, die ich mir noch nicht erfüllt habe, im Sinne von monetären Dingen. Jetzt weiß ich ja, dass du ein großer Fan kalifornischer Rotweine bist, schwerer, guter Rotweine, ja. Was auch nichts irgendwie mit Luxus zu tun hat, sondern es hat was mit Genuss zu tun und dieses, du wärst auch für weniger rübergekommen, du hättest auch für weniger diese Reise machen können, aber du hast sie nicht gemacht.
Ja.
Warum nicht? Was hält einen zurück? Was hält dann so?
Ich bin dann jemand, wo ich habe mir dann gedacht, wenn ich das mache, dann mache ich das gescheit.
Ja.
Also ich will jetzt nicht für 3 Tage mit dem Billigflieger dahin und dann in einem Weingut, sondern dann mache ich es gescheit und dann genieße ich das auch. Und wir sind in San Francisco gelandet, sind dann nach Napa, Paso Robles, waren in Santa Rosa und ganz zum Schluss habe ich mir auch nochmal so einen Traum erfüllt. Mhm. Wir waren dann in Los Angeles, dann will ich in die Rainbow, sagt ihr vielleicht was? Mhm. Rainbow Bar, das ist der geschichtsträchtigste Rock'n'Roll-Laden auf der ganzen Welt. Mhm. Das ist da, wo Lemmy seinen Spielautomaten hatte.
Ah, alles klar.
Gut. Und wo Guns N' Roses sich gegründet haben, wo Motley Crue sich gegründet haben.
Das war in der Bar.
In der im Rainbow.
Wie heißt der Club da nochmal, wo sie alle gespielt haben?
Whiskey Go Go.
Nee, und den anderen?
Es gibt nur die beiden.
Nee, es gibt noch eine. Doch, da gibt's auch noch diesen Club. Die Live-Bühne.
Das ist Whiskey.
Ist das
Whiskey
Go Go? Ja, da war ich schon.
Genau. Und das Rainbow, da gibt's ein Separé, da gab's früher die Hollywood Vampires Lounge, wo John Lennon mit Ringo Starr und Alice Cooper. Genau da war ich.
Cool, ich auch.
So, und da ist wirklich dieser Spielautomat, wo Lemmy gezockt hat.
Ja, mit seinen wirklich ultra schlimm kurzen Hosen, wo links schon der Hodensack rauskommt.
Und daneben ist eine Statue, eine Lebensgröße von ihm und ein Stück, also ein bisschen fast von seiner Asche. Also ich war quasi, und das ist halt, das ist auch ein Traum. Wenn du jetzt da normalen Menschen fragst.
Dein Graceland.
Ja, genau. Wenn du da jetzt normalen Menschen fragst, was war da dran besonders? Es ist halt eine Spelunke am Sunset Strip in L.A.
Ja.
Aber ich bin da gehockt, wo Lemmy halt 40 Jahre lang gehockt ist. Und das, also du kannst diesen Rock'n'Roll Spirit da richtig riechen. Und
ja, kann man noch riechen? Ist das nicht touristisch komplett versaut durch die Doku und alles?
Nee. Also du riechst da die Geschichte aus 40 Jahren Rock'n'Roll.
Weil das ist ja so komisch. Was macht das aus? Warum werden Orte, Dinge besonders? Also warum kriegen sie eine besondere Bedeutung, wenn man einen Bezug dazu hat? Und wirklich besonders. Was du eben da gerade sagst, ne? Ich durfte mal die Axtgitarre von Gene Simmons anfassen.
Ja.
Das ist mir ab, also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war Backstage bei denen. Das Anfassen der Axtgitarre fand ich noch geiler als die Kennzeichnung.
Das Kiss?
Ja. Noch geiler, weil das war so, das ist die. Da habe ich, der Bass, ne? Da habe ich das Ding, weil ich habe früher als kleines Kind mir aus dem Family-Tennisschläger mit Hilfe von Pappe und silberner Tusche eine Gitarre gebastelt und habe ja damals mir wirklich das Gesicht weiß angemalt. Irgendwie, ich habe rote Tinte gefressen zum Blutspucken. Das war für mich.
Warst du so ein Kiss-Fan?
Ja?
Warst du so ein Kiss-Fan?
Ich war ein Kiss-Fan, irgendwie so, weil ich diese Mühe habe ich ja bis heute, alles, was großartig inszeniert ist und planlos übertrieben ist. Das finde ich ja toll. Ich finde ja auch hier, wie heißt die sich den Kopf rasiert hat?
Sinead O'Connor.
Nein, die andere. Britney Spears.
Ach so.
Ich war auf einem Britney Spears Konzert oder auf einem Janet Jackson Konzert mit dem Tiger. Also ich gucke mir einfach schöne Dinge, die so inszeniert sind.
Ja.
Sowas liebe ich in allen Varianten.
Verstehe ich. Eins meiner besten Konzerte, bei denen ich jemals war, war Take That. Das Reunion-Konzert von Take That.
Ungewöhnlich aus deinem Mund.
Na, meine Frau ist ein riesen Robbie Williams-Fan und ich mag den auch sehr, sehr gerne.
Ja.
Und ich war, glaube ich, auf 6 oder 7 Robbie Williams-Konzerten.
Ja, das ja.
Und dann hatten die eine Reunion-Tour, als sie sich halt wieder vertragen haben. Und dann bin ich halt da hingegangen und das war eins der krassesten Live-Spektakel aller Zeiten. Also gleichzusetzen wirklich mit Rammstein und Kiss. Das muss man wirklich sagen. Ja.
Ach, krass.
Also was die auch an Show aufgefallen
haben. Ja, ach so, gut.
Na, ob man die Musik jetzt gut findet oder nicht, ist ja dann immer nochmal eine andere Sache.
Aber ich finde Robbie Williams zum Beispiel, das ist so, wo ich sage, ganz großes Kino, wirklich ein geiler Entertainer. Es macht einfach Freude, da werden Klischees gewichst, irgendwie, das ist brutal, wo du, der hat aber so einen Ball stinkern, aber du denkst so, bravo, bravo.
Ja,
das dazu stimmt. Muss man sagen, jeder, gibt es deine Musik eigentlich bei Spotify?
Natürlich.
ich weiß ja, dass ich kein Fan von deiner, ich bin Fan von dir als Mensch, von deiner Kochkunst, ja, von deiner Metzgerei, von allem.
Ja.
Aber ich sag mal so, das ist der Beweis, dass Spotify nicht nur Musik anbietet.
Was hast du denn gegen das Gebrüll von Luki?
Das ist ja kein Gebrüll.
Was?
Luki, willst du
mal? Wir haben auch andere Dinge zu tun. Nee. Wie heißt die Band, damit ich das auch schnell wieder vergessen kann?
Seasons in Black. Seasons in Black.
Wirklich?
Ja.
Oh, weißt du, was ich mache? Ich schenke dir noch ein Bild. Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Das heißt Back in Black.
Echt?
Ja, und das ist richtig schön. Richtig schön.
Was hast du es zufällig dabei, oder was?
Ich hab ein Bild. Ja, ich kann dir das gleich zeigen. Aber es ist groß. Mal, hast du noch Platz? Hast du noch Platz?
Ich bin im Flugzeug da.
Achso, mein Blöde Sau zum Aufhängen.
Ach so. Läuft bei Luki.
Tut mir leid. Oder Privatflugzeug.
Natürlich habe ich noch Platz.
Ach so, warte.
Immer noch.
Wie heißt das?
Seasons? Seasons in Black. Wie die Jahreszeit in Schwarz.
Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht, oder?
Flugzeug da, nee.
Nee, da haben wir es nur angeschnitten. Da hat man drüber gesprochen, dass du von deinem Kunstverstand her noch nicht so weit bist.
Du hast eine Ausstellung gehabt.
Das ist schon Quatsch. Hier steht erste Seasons in Black Künstler. Wow. Ja. Just Suicide ist das ein fröhliches
Lied. Das ist eine
Ballade. Das ist ein fröhliches
Lied. Just Suicide ist eine Ballade?
Ist eine Ballade, ja.
Dann mach ich mal Apocalyptic Army.
Genau.
Warte mal, bis der singt. Das schlecht hört sich das nicht an. Bist du das?
Ja, klar.
Das ist schon ganz geil, dieselbe Person sich vorzustellen. Die sitzt ja neben uns.
Aber
der sagt, Robbie!
Aber ist das Speed Metal? Das ist
krass.
Ist das Speed Metal?
Das ist
Drecks Metal. Wie heißt das? Dark Metal.
Und dann moscht, also dann
Drecks Metal.
Moscht der auch richtig?
Jetzt wirst du richtig unangenehm.
Naja, du warst gerade raus.
Das ist
mega anstrengend, so ein Konzert zu geben. Mit der die Stimme da rauszuholen.
Das ist Technik.
Könntest du jetzt sowas sagen?
Könnte ich, aber mag ich nicht.
Ich sag mal so, wenn du jetzt einem Seelöwen einen Regenschirm in den Arsch stecken würdest, dann kriegen genau die gleichen Geräusche dabei raus. Nur, dass da...
Naja.
Macht ihr euch auch Gedanken über Text?
Natürlich. Man nennt es tatsächlich, wenn ihr noch was lernen wollt, ne? euren musikalischen Horizont erweitern wollt, man nennt das gutturalen Gesang. Gutturalen Gesang. Das ist eine Technik, eine Technik, die man mit den Stimmbändern macht, wirklich, wo es ganz, ganz groß, also was auch an der musikalischen Universität gelehrt wird.
Ich weiß.
Ja, und es
ist... Das werde ich dich gleich überraschen. Ich habe früher viel Diamanda Galas gehört.
Okay.
Das sagt dir jetzt wiederum nichts. Nee,
das sagt mir gar nichts.
Die macht nämlich gutturale Choralgesänge aus dem 14. Jahrhundert. Damals sogar in wie heißt das? Die Kirchen, die im Kreis gebaut sind. Kloster. In Kloster. So.
Aber man nennt es auch Grinden oder Grunt.
Aha.
Und das ist eine eigene Musikart, eine Unterart von Death Metal. Das ist Grindcore eigentlich. Und die berühmteste.
Death. Death, also Taub Metal.
Death. Nein, nicht Death.
Death. Also mit F oder mit TH?
Mit TH.
Also Death. Also,
ja.
Death.
Death.
Ja. Death.
Ja. Death Metal war auch ganz geil.
Death Metal. So. Taub Metal. Ich höre nichts.
Wir haben eine Platin-Platte.
Aber hier Death so Metal. Pioniere wie Cannibal Corpse ist salonfähig. Das heißt, ist ja eine der berühmtesten Bands.
Weil ich habe hier gerade, warte ganz gerne, in meiner Playlist habe ich 3 Lieder von Death Metal. Warte mal, hör mal.
Wir dürfen das ja wieder nicht ausstrahlen. Wieder irgendwelche geben, da ist doch gar nichts.
Der Joke.
Ach so, nicht schlecht. Liebe Grüße an Kai. Was mit deiner, hast du was auf der Bucketlist?
Ja, ich denke gerade viel drüber nach, was meine Bucketlist sein könnte. Nö, eigentlich habe ich nichts, weil ich wirklich viele meiner Sachen schon immer gemacht habe, weil ich gehöre zu den Leuten, die sagen, eins wird mir nicht passieren, dass ich irgendwann mal auf dem Sofa sitze und sage, hätte ich mal gemacht. New York, das Restaurant ist das beste Beispiel. Das ist ein meiner Träume gewesen, wirklich einen Laden in New York zu machen. Das bin ich angegangen, habe alles entwickelt, habe alles vorbereitet, habe alles aufgebaut. Jetzt pausiere ich gerade aufgrund bestimmter Umstände und wahrscheinlich in 10 Jahren mache ich das mal weiter. Aber das war so einer der Sachen, die ich mal. Ich wollte mal einen Mustang fahren, das habe ich gemacht. Zu Zeitpunkten, wo ich eben kein Geld hatte. Es hatte eine Priorität bei mir. Und alle anderen Sachen sind nicht mit Geld auf, also haben kein Geld gekostet im klassischen Sinne. Plus, dass ich ja wirklich Abenteuerspielplatz. Ich darf ja hier alles machen. Auf eine Art und Weise. Das haben wir gemeinsam auf eine Art und Weise. Ich glaube, wir stehen beide unserem Leben sehr demütig gegenüber und hecheln nicht nach dem, was wir nicht haben, sondern beschäftigen uns sehr viel damit, was wir haben. Und das ist meine Bucketlist. Das möchte ich auch nicht verlieren, in vielen Bereichen nicht.
Glaubt ihr, man erfüllt sich Träume zu wenig, weil man sich denkt, man sollte das Geld sparen, weil man es ja zum Leben braucht?
Also ich nicht.
Also so hörte sich's bei dir an, so ein bisschen, als du sagtest, das kostet dann auch ein paar Mark.
Nee, das ist die scheiß Bescheidenheit von Lucky. Das geht, ha? Ja, nein, das ist, also da möchte ich für dich antworten.
Mach du. Nee, antwort du. Bin ich gespannt.
Nee, mach du erst. Und dann widerspreche ich.
Nee, so meinst du das doch gar nicht.
Wie?
Nee, sagt
er. Nee, stell die Frage nochmal.
Ob man die Erfüllung seiner Wünsche manchmal aus den Gründen nicht vollzieht, weil man sich denkt, das kostet so und so viel Geld und das brauche ich ja eigentlich noch zum Leben.
Ja, natürlich.
Ja, und ist das richtig oder falsch? Ist das richtig oder falsch? Weil ich finde den Gedankengang.
Das kommt darauf an, in welcher. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es immer darauf ankommt, in welcher Situation du dich gerade befindest. Na, wenn du, wenn es dir schlecht geht, dann sagst du immer, hätte ich doch, oder ich muss das jetzt sofort in Angriff nehmen. Wenn es dir gut geht, dann stellst du oftmals dann ist es bei mir zumindest so, dass ich mein eigenes Interesse hinten anstelle und dass ich schon versuche, vernünftig zu denken und dass ich jetzt nicht alles auf einmal auf den Kopf hauen kann. Dass ich schon auch das Ganze finanziell irgendwie meistern können muss.
Also das betrifft, glaube ich, die Welten derer, die sich Träume erfüllen können, die da oft zu passiv sind, aber grundsätzlich, glaube ich, hängt man die Träume oft auf einfach viel zu hoch in Anführungszeichen und hält sie für nicht umsetzbar. Ich meine, es wird wahnsinnig viel auf der Gen Z oder Gen, welcher haben wir gerade?
Alpha.
Gen ist wieder
Alpha. Z und Alpha.
Wirklich, fangen wir wieder von vorne an.
Nee, das ist jetzt das ganz neue Ding, Alpha.
Und was ist das?
Das sind die logischerweise nach XYZ kommen. Also die.
Ja, was können die oder können die nicht?
Ach, das darfst du mir nicht fragen.
Okay, gut. Also Gen Z war ja so ein bisschen, dass die erstmal ein Sabbatical nach ihrer Schulzeit machen und erstmal finden, einen Sinn im Leben reisen, wo ich sage, genau richtig.
Ja.
Ist genau richtig. Solange man das kann. Ich bewundere Leute, die aus ihrem Berufsalltag, aus der Routine aussteigen und sagen, ich packe mir die Kinder und ich fahre mit dem Campingbus. Wenn das jemandens Sache ist, ne?
Ja.
Und ich fahre jetzt einmal rund um die Erde oder meine wir auch nur durch Dänemark. Ich bewundere Leute, die sagen, ich habe bis hierhin und jetzt möchte ich gerne nochmal was Neues ausprobieren, beruflich. Auch eine Partnerschaft, wenn die an ihre Grenzen gekommen ist und man sich auf Augenhöhe begegnen kann und sagt, ja, das war's, also nicht. Also wenn es positiv weitergeht, auch das gehört dazu. Ich glaube, man macht sich zu viele Gedanken oft über negative Konsequenzen.
Mhm.
Das ist auch ein Prozess gerade, den ich jetzt gerade habe. Dass ich möchte ja auch meinem Schicksal, und das meine ich positiv, demütig gegenüber sein. Das verbindet uns beide.
Ja.
Dass wir sagen, uns wird viel geschenkt, uns wird viel gegeben. Wir sind fleißig, wir haben auch ein bisschen, können auch ein bisschen was, aber es ist auch eine Facette Glück dabei. Und jetzt haben wir diese schöne Konstellation aus allem, denn weder ich noch Luki sind sehr viel besser in dem, was wir tun, als viele andere Menschen. Wir können es nur mehr ausleben. Weißt du, betrachte mich nicht als besserer Koch, aber ich habe eine Fähigkeit, ich habe Dinge gesehen, aufgehoben, habe mich gebückt, gepaart mit Fleiß, habe jetzt das Glück und bin in einer Situation. Jetzt möchte ich das nicht riskieren im Sinne von Faulheit, dass ich sage, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache jetzt einfach mal was anderes, irgendwie so, weil es hat auch ein bisschen was mit Demut zu tun, dem mit Anstand entgegenzutreten und das nicht einfach leichtfertig aufs Spiel zu setzen, oder?
Ja, ja.
Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt.
Genau.
Auf der anderen Seite, ich glaube auch, wenn man ein Fundament hat, und das haben wir beide, dann sollte man sich tunlichst damit auseinandersetzen, ob man derzeitig oder auch in der Vergangenheit auf Dinge verzichtet hat, die es wert sind, jetzt geholt zu werden, nachgeholt zu werden. Familie, Freunde, du hast mir das spektakulär erzählt von dem Lockdown, dass deine Eltern das erste Mal Weihnachten zu Hause gefeiert haben.
Ja.
Ja. Das ist so, wo ich sage, da solche Momente, das ist auch, also nimmt die Zeit.
Anstelle wo im Hotel?
Das war, wir haben ja ein Hotel zu Hause, ich meine, ihr wart ja beide schon bei uns und das war ja wie in dem Horrorfilm, wie bei Shining.
Ja.
Ja, allein in diesem großen Hotel, meine Mama hat sich eingesperrt im eigenen Haus.
Ja.
Ja, und dann sagt die so, was macht man jetzt an Silvester? Was machen wir denn da? Ja, was halt jeder normale Mensch auch macht. Wir treffen uns mit der Familie, essen was gemeinsam und feiern gemeinsam Silvester. Und dann die war komplett überfordert. Ich habe im Lockdown zum ersten Mal von meiner Mama was gegessen. Also die hat ja noch nie gekocht, weil bei uns hat der Papa gekocht im Wirtshaus und die Mama hat eingeschenkt.
Mhm.
Und dann sagt meine Mama, kommst du schon stumm früher, ich mach Pfannkuchen. Sag mal, was ist das für ein beheimerter Satz? Das habe ich noch nie gehört. Kommst schon eine Stunde früher immer Pfannkuchen. Wusst gar nicht, dass meine Mama Pfannkuchen machen kann.
Wirklich?
Ja, wie denn? Woher denn auch? Ne?
Also, ich wusste nicht, dass so konsequent. Wir haben auch eine klare Arbeitsaufteilung.
Ja, aber das war halt so. Bei uns war im Wirtshaus ist ja immer gekocht worden. Wir hatten keinen Ruhetag, wir hatten keine Betriebsferien. Bei uns war immer die Küche offen und da bist du halt aus der Schule gekommen und hast das gegessen, was die Hausgäste essen. Und wenn wir mal im Urlaub waren, mal 3-4 Tage in Kitzbühel oder in Österreich halt, andere Hotels anschauen, dann sind wir in ein Restaurant gegangen und hatten da jetzt keine Ferienwohnung. Und dann sagt, da musste ich wirklich 40 Jahre alt werden, dass ich mal einen Pfannkuchen von meiner Mama esse. War aber spektakulär.
Gut oder
super? Super.
Spektakulär haben wir auch performt.
Ja. Nee, super. War super. Und das sind auch so Dinge, die passieren halt, die sind auch besonders. Und so krass sich das jetzt anhört, manche Dinge aus dieser Lockdown-Zeit wünsche ich mir fast ein bisschen zurück. Mhm. Also das ist, man sagt ja immer, oh, Gott sei Dank ist es wieder vorbei. Aber es sind auch Dinge entstanden, die sonst nie entstanden wären. Zum Beispiel, dass unser Hotel komplett leer ist. Dass wir uns als Familie treffen und gemeinsam Silvester feiern. Und ja, dass wir jeden Sonntag nachmittags Kaffee und Kuchen, die ganze Familie. Weil wir halt mittlerweile, jeder hat sein Business, mein Bruder hat sein Business, also jeder ist halt Vollgas involviert. Und da sind schon Dinge passiert, die hat man so nicht gekannt. Die waren fast ein bisschen befremdlich. Zum Beispiel die Pfannkuchen von meiner Mama.
Na, ich habe gehört zu den Leuten und jetzt, wenn ich das sage, entschuldige ich bei allen Leuten, die unter Corona eine negative Erfahrung gemacht haben, gesundheitlich oder weil sie Menschen verloren haben. Aber für mich tat Corona gut, bis zum gewissen Grad. Ne? Unternehmerisch war es die schlimmste Zeit, die ich hatte, weil ich auf einmal meiner Entscheidungskompetenz beraubt wurde. Ich konnte selber keine freie Entscheidung mehr treffen, um mein Unternehmen zu führen, wie ich es führen möchte. Auf der anderen Seite ist mein Hamsterrad mal stehen geblieben. Genau, das war immer Maschinen, du konntest austreten und du konntest mal raufgucken und dann konntest du auf einmal eine Wertigkeit ziehen. Du konntest sagen, was ist wirklich bedeutsam, was machst du nur, weil du sowieso was machst irgendwie. Du konntest wie ein Filter, dann hast du auf einmal wieder, ich habe ja festgestellt, dass ich ohne Gastro auch gut kann. Mhm. Das kannte ich nicht, ich habe immer gesagt, nee, Gastro ist also mein
damit Leben. Meinst du die Bullerei oder auch
nee, Gastro, Kitchen? Ich sag mal allgemein, Bullerei ist einer meiner immer noch eins meiner Steckenpferde, aber ich kann inzwischen auch abends mal gut zu Hause sein. Das konnte ich eigentlich nie wirklich. Ich konnte mal frei machen, ich war auf wenigen Geburtstagen meiner Freunde. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann meine Freunde Geburtstag haben, muss ich auch ehrlich gestehen. Fange ich jetzt an, wieder mühselig so einen kleinen Kalender, wie früher das Muttis gemacht haben, weil ich weiß es einfach nicht mehr. Wenn ich nicht eingeladen bin und an dem Tag angerufen bin, vergesse ich auch Dinge. Das ist wirklich schlimm. Das hat sich leider bei mir irgendwie so, weil ich weder weiß ich, ob Montag ist oder Sonntag. Also jetzt weiß ich es. Ja. Ich wusste nicht, welchen Monat ich war. Und ich weiß auch bis heute manchmal nicht, in welchem Jahr ich bin. Weil das alles so ein Speed hat, so ein Tempo. Und dieses Corona hat es einfach mal unterbrochen und ich konnte austreten, konnte Wertigkeiten für mich erkennen und arbeite sehr hart, das aufrechtzuerhalten. Das ist richtig anstrengend. Richtig, richtig anstrengend.
Ja, weil die anderen warten ja nicht, ne?
Na, die anderen wollen weitermachen und genau. ich sage, mir hat's gut gefallen, was ich erlebt habe. Mir hat, deshalb bin ich auch ein großer Freund von vielen Momenten. Ich fand auch, dass wenn die Gesellschaft ein Miteinander hatte und nicht ein Gegeneinander, auch schöne Sachen gezeigt hat. Und auch das versuche ich aufrechtzuerhalten. Den Mikrokosmos.
Ja.
So nicht das Globale, sondern ein bisschen wieder den Mikrokosmos zu leben. Und deshalb, das gehört bei mir ein bisschen in meiner Filteranlage derzeit. Da möchte ich nicht zu spät für sein, sondern zu sagen, muss das sein, dass du heute irgendein Projekt hast, was entweder deine Eitelkeit befriedigt oder monetär was bringt oder? Oder ist das die Motivation, weil es dich wirklich inhaltlich motiviert, weil du es wirklich auch willst? Ja? Oder aber ist der Verzicht des Privaten zu groß? Das ist, glaube ich, so die, weil darum geht's im Endeffekt bei der Bucketlist. Du sparst, wir reden nicht von Geld, du sparst an der Bereitschaft, Dinge zu machen, die dir als überflüssig erscheinen. Weil du pflichtbewusst bist, weil du fleißig bist oder weil du auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Not bist, Dinge machen zu müssen. Das gehört auch dazu. Aber sobald man in einen Bereich reinkommt, so wie ich oder du, und man wirklich Entscheidungsmöglichkeiten hat, ich muss mich rein theoretisch, und das soll nicht arrogant klingen, zwischen einer 4- und einer 5-Zimmer-Wohnung entscheiden. Mehr muss ich nicht. Mehr Herausforderungen im Alltag habe ich derzeitig nicht, was meine Lebensstruktur angeht. Also ich habe Freiheit. Und wenn ich dem nicht ansprechend entgegentrete, dann mache ich was falsch. Das ist so mein Ärger, das ist meine Bucketlist. Ich möchte in 10 Jahren nicht dastehen und sagen, du hattest doch die Möglichkeit, die Zeit dir zu nehmen. Weißt du, was ich meine?
Mhm, ja. Für mich war das wirklich das Lehrreiche. Also wenn man, natürlich gibt's sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich ganz, ganz viel, was passiert ist. Aber wenn ich was, ich meine, das Glas ist manchmal halb voll, das Glas ist manchmal halb leer. Und wenn ich sag, wenn es halb
voll ist. Bei uns aber oft leer.
Ja, wenn ich sag, dass es halb voll ist, dann ziehe ich mir natürlich auch aus einer negativen Situation das Positive, so wie ich das jetzt mit meiner letzten Krankheit gehabt habe. Und genauso war es bei Corona. Und ich weiß jetzt zumindest, dass ich schon mal gesehen habe, dass es auch anders funktionieren kann. Ich habe in Corona, ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Ich habe trainiert, ich bin 3-mal die Woche ins Fitnessstudio, habe 25 Kilo abgenommen, habe Triglyceridwerte und Gamma-GT-Werte gehabt wie ein Säugling.
Ja, habe ich auch.
Und was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Ne?
Und daran merkt man, dass sein Bruder ein Kraftstudio betreibt.
Und was für eins?
Ha? Aber weißt du, und ich habe gesehen, es geht. Und ich habe mir da so kleine Dinge, sind immer wieder so weit. Ich habe gesagt, nach Mittagessen, ich koche was zu Mittag, was Gesundes, trinke einen Espresso und gehe mit dem Hund einen Kilometer spazieren.
Ja.
So, und das sind halt Dinge, die ich jetzt.
Machst du das noch?
Mache ich wieder nimmer.
So, und das meint, also genau. Den Punkt meine ich.
Exakt.
Also,
drum bin ich drüber,
und ja. Die nichts kostet.
Genau. Jetzt bin ich aber wieder auch in der Situation, wo ich denke, Mensch, jetzt bin ich heute da und morgen da und da muss ich noch hin und da drehen wir noch irgendwas und da bist du noch der gute Laune August und eigentlich müsstest du wieder mal so einen Lockdown für dich selber haben. Mhm. Also wenn ich das Wort Lockdown jetzt benutze,
was meinst? Ja,
also ich musste mir jetzt einen Lockdown auferlegen, wo ich sage, so 4 Wochen lang jetzt gescheit essen, gesund essen, gescheit schlafen, mal wieder ins Kino gehen, mal wieder auf ein Konzert gehen, mal wieder ordentlich Sport machen und nach dem Essen eine Runde mit dem Hund spazieren gehen, einen Kilometer. So. Und eigentlich bin ich nur selber dafür verantwortlich. Eigentlich muss ich nur selber diesen Lockdown mir erteilen.
Mhm. Ja. Warum machst du es nicht?
Machst du's?
Ja, es misslingt.
Ja, eben.
Es misslingt. Genau. Weil viele Sachen, die ich heute entscheide, kommen erst viel später zum Tragen. Also gerade Zeitmanagement ist bei mir eine Katastrophe immer wieder.
Ja.
Wird schon sehr viel besser, weil ich jemanden an meiner Seite habe, die wirklich sehr, sehr vielen Dank, übrigens Andrea an der Stelle, die wirklich extrem drauf aufpasst, dass auch Räume da sind, wenn ich die nicht hätte.
Ja.
Also ganz oft, dass Leute mich ansprechen und sagen, oh, Alter, der Andrea hier, ne, dann, ja. Die ist aber auch schwierig. Und sag mal, wieso?
Ich mag die.
Ja, ich weiß. Weil ich wollte da einen neuen Termin und der hat auch gesagt, Donnerstag irgendwie so. Und sag ich, ja, Donnerstag habe ich auch nichts vor. Und dann gehe ich zu ihr und sag, du, ich hatte doch Donnerstag nichts vor. Und sie sagt, genau.
Ja.
Und das bleibt so.
Ja.
Weil wenn ich dir das Feld überlasse, ja, dann wollen wir gar nicht diskutieren. Also wollen wir gar nicht, dann wirst du auch keinen Donnerstag, dann wirst du aber auch nicht in der Lage, 14 Tage Urlaub zu machen. Also das ist schon eben, man muss seine Dinge erkennen. Also, aber ich habe halt jemanden, der kümmert sich drum, der räumt da brutal alles frei, was frei zu machen ist. Und sorgt auch mal dafür, dass auch mal nicht zu tun. Und jetzt kommen wir nämlich in einer ganz perversen Welt an. Ich habe eigentlich die Ansage, im Dezember keine Arbeit. Keine Verpflichtung.
Ja.
Nichts. Also einfach nur kein Dreh, kein gar nichts, nichts Offizielles, keine Termine, damit ich mal in den Tag hinein, weil das kenne ich überhaupt nicht, ne? Ganz schwer. Einfach mal ohne jegliche Verpflichtung in den Tag rein, ohne Termine, ohne das irgendwo.
Hast du schon mal gemacht?
Das mache ich seit ungefähr 8 Jahren. Und in diesem Jahr haben wir es geschafft, ab dem 18. Dezember, glaube ich, keine Termine zu machen. Weil da immer noch irgendwas ist, hängen geblieben, liegen geblieben, zu dem ich mich auch verpflichtet fühle. Und ich beobachte das mit sehr viel Humor, aber dadurch, dass wir das so extrem angehen, gibt es zumindest mal stundenweise, tageweise ist schon übertrieben, wo es noch mal nichts zu tun gibt. Aber das ist auch so ein bisschen, ist es auch, weil wir auch das mögen, was wir tun. Also ich jammer nicht drüber, aber ich mag auch das, was ich tue. Aber ich mag eben auch das, den Bereich inzwischen, wo ich nichts tue, nämlich das Familiäre. Ja, deshalb hege ich da auch so einen ganz großen Ding. Und mehr möchte ich mir dafür Zeit und Raum nehmen und auch wirklich Zeit. Also nicht nur Anwesenheit, sondern Zeit.
Ja. Ja, aber es ist ja auch was, man hat sich aber was aufgebaut die letzten 20 Jahre. Ne? Und das will man ja trotzdem nicht einfach so. Man hat ja immer so das Gefühl, man hat da noch eine Verpflichtung, eine Verantwortung gegenüber.
Ja, das muss man mir noch mal erklären. Ich hatte noch nie Verlustängste, erst seitdem ich was habe. Das irritiert mich hochgradig.
Aber meint ihr nicht, dass ihr auch beide diese ich nenne es jetzt mal materiell freie Bucketlist nicht so konsequent weiterlebt, weil ihr befürchtet, wenn ihr nicht weiterarbeitet, dass ihr an Wert verliert, nicht so viel gebucht werdet, überholt werdet, nicht so viel Geld verdient?
Nein. Nein.
Gar nicht?
Nein. Also das glaube ich, also in meiner Welt nicht.
Könntest du aufhören?
Womit?
Mit allem, was du tust, was Thema Öffentlichkeit angeht, ohne zu sagen, ach fuck, dann werde ich ja vergessen.
Ja. Das ist nicht die Motivation.
Ganz ehrlich?
Ja. Das ist nicht die Motivation. Könnte ich damit aufhören, weil es begeistert mich auch inhaltlich. So, das ist so, könntest du aufhören mit Joggen? Könntest du aufhören mit einer Sache, die du mit Leidenschaft, ich mache das mit Leidenschaft, also den Inhalt.
Ja,
also.
Ein guter Punkt.
Also deshalb, da würde ich sagen, ich glaube, damit hätte ich Schwierigkeiten. Das ist ein Teil meines Lebens, den ich gerne mache. Das macht mir Freude, schöne Geschichten zu erzählen. Jetzt sagst du mir, hör auf mit dem Geschichten erzählen.
Ja, verstehe ich.
Aber könnte ich aufhören wegen der Wahrnehmung? Hundertprozentig ja.
Aber ein Teil deiner Öffentlichkeitsarbeit, da gibt's auch, oder es gibt auch einen Teil in deiner Öffentlichkeitsarbeit, der dir nicht so viel Spaß macht, den du aber machen musst. Das ist dann nicht das Leidenschaftliche. Ja, machst du nur noch das, was dir Spaß macht?
Ich weiß nicht, es ist so, es gibt immer weniger Momente, wo ich die Öffentlichkeit mag, also wo ich das mag, dass ich erkannt werde. So, ich hätte gerne mehr eine Rolle. Ich hätte manchmal gerne mehr eine Art und Weise, mich auch mal kaschieren zu können. Eine Mütze aufzusetzen, funktioniert bei mir nicht. Eine Brille, dann denkt jeder wirklich, wer ist denn der Spacken, der da auf Pseudo-Geheimagent malt. Ich probiere da immer jedes Mal. Ich sehe aber dumm aus. Also das ist so, ich leuchte in dem Moment, wo ich mir eine Mütze aufsetze, egal wie sie ist, soweit dass es geht, Leute am Flughafen, die dann brauchen sie sich gar nicht so verkleinern, Herr Melzer, wir erkennen sie trotzdem, weil ich wirklich einfach aussehe wie ein Idiot.
Ja. So,
also bei 1000 Menschen,
von der
wo ist Melzer? Da, selbst wenn die mich nicht kennen, und wie sieht denn aus? Ja, wie ein Idiot. Der. So, das ist offensichtlich, das ist wirklich...
Aber das ist witzig, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht.
Ja.
Das ist Fluch und Segen.
Ja.
Bei dir ist es ja 100.000 Mal schlimmer als bei mir.
Ja.
Ja, ich finde es ja immer noch amüsant, wenn ich auf dem Motley Crue Konzert die Leute ansprechen und sagen, hey, du bist doch der von der Landfrauenküche. Ja. Das, was früher der Schubeck gemacht hat. Der ist von oben bis unten zutätowiert, hat lange Haare bis zum Arsch und schaut Landfrauenküche an im Bayerischen Rundfunk. Und das ist dann schon immer ein bisschen schön. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn du in Griechenland im Urlaub und hab eine Land Rover Safari gebucht und das Erste, was die Leute gesagt haben, hey, das ist der Lucky Maurer.
Ja.
Und dann denkst du, naja, jetzt wäre es gerade gern nicht. Und ich habe wirklich schon mal einen Masterplan geschmiedet, das ist kein Scheiß. Was muss ich machen? Ich rasiere mir einfach den Bart weg, tu die Ohrringe raus und rasiere mal Glatzen und dann kennt mich keiner mehr.
Da bin ich mir bei dir nicht ganz sicher, weil du hast, dein Bart ist auch eine Maske, man konzentriert, also ich konzentriere mich bei dir auf die Augen. Und deine Augenpartie ist schon sehr speziell.
Ja, aber das macht ja nicht der gemeine Fernsehzuschauer oder Gasthof.
Aber
glaube ich nicht.
Was ich gut verstehe, ist, ich war mit dir schon viel unterwegs, das ist ja wirklich katastrophal. Dich kennt ja wirklich jeder zweite Deutsche überall. Und Herr Melzer und hier Tim und so ist es ja bei mir nicht. So schlimm ist es ja nicht. Und ich hatte ein Erlebnis, das muss ich jetzt kurz erzählen. Das war grausam. Und zwar haben wir für eine Fernsehproduktion gedreht, Discount-Fleisch versus Bio-Fleisch. Mhm. So, und der Dreh war an einem Montag. Und meine Köche haben ja Montag frei und ich habe es halt verpeilt. Und dann hieß es ja, um 10 Uhr fangen wir mit dem Drehen an. Wir brauchen von verschiedenen großen Discountern, brauchen wir jetzt ein Steak. So, das Einzige, was ich machen konnte, war nach Fichtach zu fahren und in diese Discounter zu fahren und überall 3 Steaks zu kaufen. Also, jetzt weißt du, was los ist. Ich habe das ja noch nie gemacht. Jetzt weißt du, was los ist. Ich stehe hier bei...
Ach so, der Lucky Maurer
kauft Discount-Fleisch. Der Lucky Maurer steht, ne, also mit verschiedenen Qualitäten. Also da ging es halt um so einen Vergleich, ne? Wie gesagt, versus Billigfleisch. Und ich stand halt dann an der Kasse mit 10 verschiedenen Steaks aus allen verschiedenen Haltungsgassen und dann ging es halt los. Auf einmal fotografiert mich einer mit dem Handy.
Wirklich?
Ja. Da sag ich, was ist denn das jetzt? Sagt er, kaufst du dein Fleisch da drin? Du, im Fernsehen erzählst jeden, du bist der Fleischpops.
Wirklich?
Ja, wirklich, ne?
Ja.
Und dann sage ich so,
wie unangenehm,
und dann
eine ganz gedacht, blöde Situation. Gedacht,
das ist auch, also prominent hin oder her, das ist auch ein Stück Freiheit, das du aufgibst, wenn du dir nicht einfach mal eine Tütensuppe in einem Discounter kaufen kannst.
Mach ich ja nicht mehr. Ich habe das vor Jahren mal im Interview gesagt, wenn ich mir eine Pizza kaufe, ist, als wenn andere sich ein Schmuddelheft kaufen.
Ja.
So, also das muss ich, ich kaufe es ja manchmal, aber nur noch an der Tankstelle. Da kenne ich jemanden, da kennt jemand meine Marotten, der schmunzelt drüber, der kommt mit, das ist
die Tüte fertig.
Also wenn ich im Supermarkt stehe und ich kaufe jetzt wirklich nicht immer vorbildlich ein, ne? Also der Quatsch. Aber dann stehst du so in der Schlange und ich merke, wenn die Leute so meinen Einkaufswagen scannen Und ich so, ach, jetzt nicht. Das ist aber nicht so gesund, Herr Melzer, genau. Ne? Oder ach, ja. Das ist ja mal, also wo ich sage, Digi, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt.
Ja.
Einkaufen ist was Privates. Und ja. Das ist so, früher hatte man das, glaube ich, mit, als man 17, 18 das erste Mal Tampons für seine Freundin gekauft hat. Da war einem das unangenehm.
Ja, oder Kondome,
so,
ja.
Oder Kondome, ja. Auch noch so. Ja. Da hat man gesagt, ja, das ist für einen Freund. So in dem Sinne, was offensichtlich ist beim Tampon. Und so ist es heutzutage bei ganz normalen Lebensmitteln. Und
ich hatte da einfach nur abgepackte, ja, Steaks. Für, ja, wirklich für einen Beitrag. Und dann dachte ich mir echt, Wahnsinn, jetzt wirst du fotografiert, weil du in einem Discounter Fleisch kaufst. Also das ist schon krass.
Wie kommen wir auf das Thema? Wir wollten eigentlich Tinder machen, ne? Ja.
Wir wollten eigentlich Tinder,
ja,
machen.
Ja, fang mal an.
Das, wir haben uns verplappert.
Aber Luki, das ist das Problem. Luki und ich sind sehr schnell.
Ja, aber es ist auch schön.
Ich habe noch eine Frage. Ja, interessiert mich auch gar nicht, was du gerade sagst.
Es kommt jetzt auch gleich was zu essen.
Bucketlist.
Ja.
Sag mal, was steht drauf?
Auf meiner Bucketlist?
Ja.
Auf jeden Fall möchte ich einmal im Leben einen echten Blauwal sehen. Ne?
Ja.
Ich möchte mal ein Tier sehen, das so groß ist wie ein Omnibus.
Mhm.
Dann möchte ich auf jeden Fall noch in Wacken spielen mit meiner Band. Das ist so ein...
Wirklich?
Ja, das ist ein
soll ich das organisiere ich, ja.
Organisiere ich jetzt.
Geh weg. Das ist wirklich kein... Das ist nicht...
Was machst du jetzt? So, Tim ist weg tatsächlich.
Was ist Tim? Tim?
Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier bei... nicht verstehen Sie Spaß. Wie hieß die Sendung, wo man überrascht wurde? Mit seinem Lebenstraum dann? Weiß ich, irgendjemand kommt jetzt gleich rein.
Organisieren
wir. Ja? Wacken organisiert, ja. Was wolltest du jetzt machen? Das ist das
größte Metal-Festival der Welt.
Na, jeder kennt Wacken.
Es gibt so, in meinem Leben gibt es Party, also ich möchte mal einen echten Blauwal sehen, da waren wir. Dann mit meiner Band in Wacken spielen, das ist der Wunschtraum schlechthin.
Mhm.
Ja, das größte, wichtigste Metal-Festival der
Welt.
Muss
nicht Mainstage sein, ne? Zelt reicht, oder? Oder muss Mainstage?
Weißt du, es hört sich jetzt blöd an, ja, für so einen normalen Menschen, aber du übst ja diesen Spruch, hallo Wacken!
Ja.
Ne? Weißt du, ja, das übst du ja. Das übst du ja zu Hause vorm Spiegel, das willst du ja immer mal machen. Ja. Das ist ja das absolute,
ja,
Mega,
ja. Ja.
Erlebnis. Ja, weiter auf der Bucketlist. Ja,
also Mainstage.
Mainstage.
Du willst schon Mainstage.
Ja, ist natürlich.
Ja.
Wenn schon Wagner, Mainstage. Ja. Ne?
Und ist das ein realistischer Bucketlist-Traum?
Wir arbeiten gerade an einem neuen Album.
Mhm.
Und ich könnte mir...
Was?
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal klappt, wenn wir fleißig sind. Ne? Und ja, mal schauen.
Okay, nächste. Was steht noch drauf?
Dann Reisen natürlich. Ne? Also ich wollte schon immer mal nach Japan. Das habe ich mir jetzt auch erfüllt. Seasons in Black. Anfang April fliege ich nach Japan mit, geil, Wolfgang Otto zusammen und schaue mir ein paar Wagyu-Farmen an, ein paar Zuchtbetriebe an, schaue mir eine Wagyu-Auktion an, weil das Wagyu verbindet mich halt. Also das ist ja ja ein Teil von unserem ganzen Hof, von unserer ganzen Lebensphilosophie.
Da kommen wir sowieso noch drauf.
Diese schwarzen japanischen Rinder. Und ja, die materiellen Dinge habe ich mir eigentlich schon erfüllt. Und auf was ich wirklich Bock habe, ist, dass ich auch eins beibehalte. Das gehört auch auf meine Bucketlist, dass ich mir das beibehalte, dass ich mich nicht verstellen muss.
Ja? Irgendwie verstellen?
Ja, dass ich mein Leben so weiterführen kann, wie ich es jetzt mache, dass ich mit dem, was ich tagtäglich, genau, dass ich das beibehalten kann. Das ist auch was Wichtiges. Und ansonsten sind es eigentlich Kleinigkeiten. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Das habe ich jetzt schon zweimal ganz, ganz hart erfahren.
Ich bin ja auch gerade in dieser Phase des Check-ups. Man hört es immer wieder. Gesundheit ist das Wichtigste. Und das mag jetzt ein wahnsinnig dämlicher Moment sein oder so. Ich sitze jetzt hier, ich habe keine Angst vor Krankheit, ich habe keine Angst vor Tod, ich habe keine Angst vor gar nichts, irgendwie so, weil das gerade meilenweit weg ist.
Ja.
So, das ist ja, ich glaube, der Mensch braucht das, dass er sich für unzerstört, also sonst können wir nicht leben, wie wir leben. Eigentlich glaubt jeder hier von uns, dass er unzerstörbar ist.
Nö, ich glaube das nicht, zum Beispiel.
Sicher?
Ja.
Hast du Angst vor Krankheit?
Muss man, wenn man nicht dran, also wenn man nicht glaubt, dass man unzerstörbar ist, muss man dann schon gleich Angst haben?
Was tust du denn dafür?
Wofür?
Dass du nicht glaubst, dass du unzerstörbar bist.
Dass ich zumindest daran denke, dass immer Dinge passieren können.
Lebst du dein Leben zum Maximum?
Nee, sicher nicht.
Siehst du? Das meine ich. Also glaubst
aber
du?
Aber zum Beispiel,
glaubst, dass dein Leben noch richtig Zeit hat?
Das ist
genau der Punkt, den ich aber meine, genau, was ich so spannend finde, dass wir so, ich meine es ja auch gar nicht so fatalistisch, also immer nur das machen, was man gerade will, halte ich auch für hochgradig egoistisch und auch falsch. Aber verzichten wir auf zu viele Dinge?
Das glaube ich schon.
Tust
es nicht, das glaube ich wirklich nicht, aber nicht erst seit heute. Also du bist ja ein Macher und scheißt dir nichts, wenn was schief geht.
Ja.
Warum
nehme ich mir aber keine Zeit zum Schlagzeug lernen?
Vielleicht hast du keine Zeit.
Möchtest du Schlagzeug lernen?
Ich erzähle das so oft, dass ich erzähle diese alte Geschichte, dass ich als 8-Jähriger Schlagzeug nochmal. Ich habe neulich den Schlagzeuger von Depeche Mode kennengelernt. Der hat mir angeboten, Schlagzeugunterricht zu machen. Der lebt in Wien. Er hat gesagt, das machen wir, das kriegen wir hin. Und ich krieg dich hin. So. Und ich sage immer, ja, nein. Und es ist wirklich so, ich finde, Schlagzeug ist so ein geiles, du kannst Schlagzeug spielen. Ja. Ich nehme ja nicht mehr die Zeit. Ich habe zwei Schlagzeuge. Also ja. Sets. Kids nennt man das, glaube ich, ne? So, ich habe die nicht aufgebaut und ich setze mich auch nicht hin. Und es ist eine Dreiviertelstunde pro Woche, meinetwegen, mit Lehrer, um da eins und zwei. Das sind zum Beispiel Sachen, wo ich wirklich drüber, warum nehme ich sie mehr? Ja,
das frage mich auch. Das frage mich auch.
Du hast, weil ich manchmal auch keine Verpflichtung mehr haben möchte, weil ich manchmal eben nicht eine zu. Und jetzt
weil du üben müsstest.
Ich müsste üben, ich müsste mich verabreden. Ich müsste, du hast hier Bankenstämme. Ich würde schon gerne ein bisschen sportlich sein. Bedeutet aber eine weitere Verpflichtung. Und diese Verpflichtung müsste ich jetzt, und das ist das, was ich so krass finde, also ich müsste andere Verpflichtungen absagen, damit ich diese Verpflichtung wahrnehmen kann, um nicht noch mehr Verpflichtung zu haben.
Und vor allem müsstest du sie über einen längeren Zeitraum immer wieder holen. Ja.
Und das ist halt pervers, dass ich da aus der Demut raus, dass ich lieber mir Freiräume halte, damit ich arbeiten kann. Aber nicht, weil ich arbeiten will, muss oder so, sondern weil ich auch eine gewisse Verpflichtung mir der Umwelt gegenüber empfinde, als dass ich einfach sage, komm, machst du jetzt jeden Tag einfach mal eine Stunde Sport.
Aber vielleicht ist ja genau das auch eine Art von Komfortzone, aus der du nicht raus möchtest.
Doch, da möchte ich raus, also möchte ich nochmal wissen, was es mit einem macht. Und das klingt eben so dieses Blöd, das habe ich eben eingeleitet. Da kriegst du diese Scheißdiagnose. Mhm. Ist das einem bewusst, wie heftig diese Diagnose ist?
Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Was fühlt man da?
Ganz krass gesagt, ich habe die erste Krebsdiagnose mit 20 bekommen.
Ja.
Mit 20 habe ich
beim Zivildienst, ne?
Genau. Mit 20 habe ich nicht verstanden, was da mit mir passieren wird.
Ja.
Ich habe das schon öfter mal erzählt, aber so viel Zeit muss sein. Du gehst zum Arzt, machst eine ganz normale Untersuchung, machst ein CT, machst ein Blutbild, machst eine Biopsie, du hast null Schmerzen, bist ein Mensch mit 20 Jahren.
Null Schmerzen.
Null Schmerzen, bist ein Mensch mit 20 Jahren.
Krankenschwestern, wo du Zivi gemacht hast, haben zu dir gesagt, das sieht komisch aus, lass dich mal untersuchen.
Genau. So, und dann kriegst du zwei Wochen später einen Anruf von einem Hausarzt und der sagt, sie haben Krebs. Mhm. Und das ist fürs Verständnis, weil er mich jetzt so fragt. Wenn du jetzt da rausgehst, draußen ist glatt, du fällst auf den Arsch, brichst dir das Steißbein, dann weißt du, oh Kacke, es war Glatteis, ich bin hingefallen, mir tut jetzt das Steißbein weh. Ja, wahrscheinlich habe ich mir wehgetan. Oder du hast einen Skiunfall oder einen Motorradunfall. Irgendwas geht voraus. Oder du stehst in der Küche und schützt dir heißes Fett über die Hand. Dann weißt du, warum das jetzt in dem Moment weh tut. Wenn du Krebs hast, weißt du gar nichts. Und ich habe das ja mit vor 20 Jahren oder vor mittlerweile 24 Jahren wirklich gut überstanden mit 8 Chemotherapien und hatte jetzt 2022 wieder erneut die Diagnose aus einer Routineuntersuchung heraus. Es war eine Routineuntersuchung und ich dachte mir, ich bin ja...
Klassisch Finger im Po.
Ja, genau. Also nein, das war eine Darmspiegelung tatsächlich. Und ich dachte mir, ich bin durch mit dem Thema. Ich weiß, also...
Man kriegt es nur einmal
so nach dem Motto. Überlebt, ne? Also ich habe schon den Krebs hinter mir, ich habe das schon hinter mir, das schon hinter mir. Ne? Ich habe schon eigentlich gehen wir jetzt an den schönen Teil vom Leben. Jetzt genießen wir das, jetzt genießen wir auch ein bisschen den Erfolg, dass ich mir finanziell was leisten kann, dass ich es in meinem Beruf weitergebracht habe. Ich habe ja ein schönes Leben. Schau mir mal an, ich darf bei Kitchen Impossible dabei sein, bei Fiete Gastro, ich schreibe Bücher, ich mache Reisen, ich...
Komische Wertung.
Nee,
aber ja.
Nein, aber...
Das steht ja für sich selbst wissen.
Ich bin ein Koch, der in der Öffentlichkeit steht, der ein eigenes Restaurant hat, das super gut gebucht ist. Ich muss mir ums Finanzielle wenig Gedanken machen, sage ich mal, weil es wirklich gut läuft. Und ich habe ein Standing erreicht, nicht zuletzt auch wegen dir natürlich. wo ich sagen kann, jawohl, vom angekommen. Aber wenn du am nächsten Tag zum Arzt gehst und hast eine Darmspiegelung und dann heißt so, wir haben bei Ihnen Dickdarmkrebs festgestellt, da müssen wir jetzt schleunigst was machen. Schauen wir mal, ob wir überhaupt was machen können. Dann wirst du wieder demütig. Dann hilft da das ganze andere alles gar nichts.
Was meine ich? Das ist 22. Ja. Dann Heilungsgeschichte und 24 steckst du schon wieder im Rad drin.
Ja.
Das finde ich faszinierend. Ich hatte eine einzige ähnliche Erfahrung mal. Ich hatte meine Fehldiagnose Multiple Sklerose.
Oh Gott.
Da war Verdacht drauf. Ne? Es gab Diagnosen, die es hätten sein können. Der Arzt hatte sich auf die andere etwas versteift. Und dann bin ich 10 Tage damit rumgelaufen mit diesem Gefühl. Das hat mich relativ wenig interessiert. Weil das für mich überhaupt, weil ich es eben auch nicht gemerkt habe.
Ja, genau.
Ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht gespürt. Du spürst es
nicht.
Gar nicht. Ich hatte eine Ausfallerscheinung in der Hand. So, das war dann, okay, dann lass mal bitte gucken. Und darauf hat man was gesagt. Das war nachher am Ende des Tages banal. Oder für mich banal im Verhältnis dazu. Ich habe dann in dem Moment so gedacht, ja, dann mache ich jetzt das Beste draus. Weil es gibt auch da ja kein Ende. Das heißt ja nicht irgendwie so in 3 Wochen, in 3 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren die Art und Weise. Habe erstmal nur das Positive gesehen, dass ich mich mit was auseinandersetzen musste, habe das getan und dann war Gott sei Dank schnell hinten raus auch eben die Entwarnung sozusagen. Aber jetzt hast du es zum zweiten Mal und bist trotzdem wieder im selben Rad. Also bist du...
Wie meinst du im selben Rad?
Du gehst nicht mehr mit dem Hund spazieren.
Weil der Hund verstorben ist, tatsächlich.
Du dumme Sau.
Wenn ich mir die ganze Betroffenheit sehe, Reino aus Bahn.
Aber pass auf, ich gehe nach wie vor natürlich zum Sport.
Okay, drop the mic.
Ja, Hund ja, ist wirklich, tot. Ja,
also es ist die einzig sachliche Erklärung jetzt dafür.
Ich mache hier so schön den Lanz und wie sage, hey, wie ist es so? Und so. Der Hund ist tot.
Und
du bist auch ein Arschloch.
Das ist schön, ja.
Nein, aber ich habe mir das definitiv beibehalten. Ich gehe zu meinem Bruder zum Sport, schau auf mich, hab's Rauchen aufgehört.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe. Habe immer geraucht. So, man raucht halt so. Und dann sagt jeder Arzt, du musst aufhören, das ist nicht gesund. Du weißt, klar ist es nicht gesund, aber es schmeckt halt irgendwie und das ist cool. Seitdem keine einzige Zigarette mehr geraucht. Mir ist es fast zuwider. Ne? Also ich bin schon fast missionarisch unterwegs, dass ich sage, hör auf mit dem Scheiß, braucht da kein Mensch. Mhm. Ja? Oder auch die Sauferei ist natürlich was, wo man halt ganz anders haushaltet jetzt mittlerweile. Ja, also dass man nicht mehr jeden Tag sich betrinkt oder weil es ja gerade schön ist oder einfach nicht regelmäßig einfach so säuft. Das sind schon Dinge, wo ich sage, okay, ich achte jetzt anders auf meine Gesundheit als mit 22.
Aber Vegetarier bist du noch nicht?
Nee, Gottes Willen.
Ja gut, aber...
Also ich trinke auch immer noch sehr gern Wein.
Gut.
Sehr, sehr gern sogar.
Könntest du überhaupt Vegetarier sein, dadurch, dass du, also vom Kopf her, dadurch, ja, dass du nach wie vor Fleisch dermaßen...
Klar, also ich esse ja auch nicht viel Fleisch.
So, ja, kommen wir mal zum Tinder.
Das wäre ja ein Thema. Das wäre ja ein Thema in meinem Gastro-Tinder heute gewesen. Ich habe hier die Themenblöcke.
Wir haben ja noch 20.
Ich habe hier die Themen. Ja, wir kriegen auch übrigens, wir können das Essen mal reinholen. Dann können wir nämlich direkt in unser Thema. Was, hä? Okay. Tim ist an den Drums. Was ist denn mit deiner Bucketlist?
Stimmt. Erzähl mal.
Meine?
Das interessiert die Menschen.
Ja, das glaube ich
nicht. Und mich auch.
Du kannst was 100% eine Schlagzeile generieren.
Also im Wesentlichen eine Bucketlist, ich würde gerne mal so lange nichts tun, bis ich mich langweile.
Das ist ja geil.
Also wirklich bis ich wirklich sehe, was ist der Kern meines Antriebes. Ist es, also nochmal, stell mir auf die Frage, ist es Öffentlichkeit, ist es Eitelkeit, ist es Geld, ist es das? Ich glaube, ich möchte mich einmal dauerhaft langweilen.
Das ist eine gute.
Das ist echt geil. Stimmt. Ja,
also deshalb, das ist nicht
so. Also irgendwann aufstehen, aufs Sofa legen oder spazieren gehen, whatever, und wirklich nichts tun. So lange, bis du es nicht mehr willst.
Ja, also so, ja, wirklich nichts tun. Nicht irgendwie anfangen, nebenbei wieder zu recherchieren, nicht nebenbei wieder was so richtig langweilen. Hart langweilen. Um zu gucken, was ist es denn? Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Das ist so, glaube ich, meine größte Sehnsucht. Richtig klassische Langeweile.
Doch, mit 83 schaffst du das.
Ha?
Mit 83 schaffst du das.
Ich immer schon die ganze Zeit so, weil ich, das ist geil. Ich liebe ja auch nichts tun.
Du bist 100% jemand, der jemanden hart auf den Sack geht, wenn ihm langweilig ist. Papa-Hunter Porters-mäßig. Wenn du in Rente gehst.
Ich mal ja so ein bisschen. So,
das ja, macht ein bisschen, mir Freude. Du hast doch schon Ausstellungen gehabt.
Das macht mir Freude. Das ist so Musik machen. Das ist, meine ich nicht mit lang. Also das kann man ruhig machen, ne? Aber wirklich, bis ich irgendwann mal sage, so, boah, ist mir langweilig.
Ich, keine Ahnung, wann das bei mir zum letzten das Gefühl war. Ich weiß es nochmal.
Eben. Das ist wirklich, also ich habe mich mal, oh, ich habe gedacht, oh, ist langweilig, ich wollte mal Freunde anrufen und so. Und das ist lustigerweise immer, wenn ich Zeit habe und anfange Freunde, dann erreiche ich gar keinen. Dann habe ich mich damit arrangiert und dann ist der Abend vorbei und dann rufen alle zurück und sagen, ja komm, lass was machen. Sag ich, ja, jetzt zu spät.
Jasmin Tabat dabei hat neulich gesagt, Langeweile ist richtig gut, weil ja. Dann fängt man an, kreativ zu werden. Weil man
oder langweile ich mich aber viel.
Weil man sich in ganz, weil man auf einmal ganz viele Gedanken ja. Hat und ja. An einem Gedanken kleben bleibt, der einem gefällt. Mhm. Und dann versucht man den zu feilen und wird kreativ. Mhm. Also ist Langeweile eigentlich kreativitätsfördernd.
Also dann in der Tat, Schlagzeug würde ich schon ganz gerne, ich würde schon ganz gerne irgendwie so ein Schlagzeug spielen können, dass ich es mir nicht peinlich ist, wenn ich mich ans Schlagzeug setze und jemand dabei zuhört. Ich habe ja eine Stunde Unterricht genommen und der hat mir immer einen Takt gezeigt und dann habe ich ihn aber rausgeschickt, damit ich den einüben kann und wenn ich einigermaßen da drin war, dann durfte er wieder reinkommen. Aber das war so die ersten Schritte. Ich mag das nicht, wenn man mir dabei zuguckt, wie ich ganz linkisch bin. Mhm. Na, so, das immer rein, raus und dann mich eine gewisse, warum? Ich kann es dir nicht erklären. Das würde ich gerne. Ich glaube, wenn ich noch mal was Neues lernen würde, dann wäre es in die Richtung Tischlerei und sowas, aber das haben viele Leute. Also ich hätte gerne also immer noch was mit den Händen schaffen. Holz finde ich ist spannend. Es ist eine Mischung aus körperlich und kreativ. Und ich mag Möbel gerne, intelligente Möbel. Ich mag solche Sachen gerne. Jetzt wird's richtig drollig. Ich würde gerne kochen lernen. So, und das versteht kaum einer, was ich damit meine. Ich selber nicht. Aber ich bewundere immer Menschen. Ich bewundere japanische Köche, wenn sie Fische filetieren. Ich bewundere italienische Hausfrauen, wenn die Pasta machen. Ich bewundere einen alten französischen Koch oder jemand hatten wir neulich mit Thomas Martin schon, wenn tolle Soßen gemacht werden. Ich bewundere Bäcker, wenn die einen Teig haben und da die das so ästhetisch ist, wenn sie den, der ist so perfekt, weißt du, so, das hab ich ja alles, ich bin ja der größte Wichser, was Kulinarik angeht. So, bei mir ist ja alles ein bisschen unsauber, weil es auch meine Didaktik ist, weil ich nicht in der Perfektion, ich glaube, ich würde ganz gerne mal in anderen Bereichen in der Perfektion sein.
Aber das wäre doch zum Beispiel ein Bucketlist-Punkt, den könntest du gut mit deinem Lebensstil ja. Verbinden, ja. Dass du so ganz nebenbei, wo du was mit Kochen zu tun hast, ja. Kochen lernst.
Ja.
Das könntest du da machen?
Wenn ich die Zeit dafür habe. Aber Kitchen ist rein raus Geschäft. Als Beispiel.
Ja, was ich da alles schon, was da, ich da schon da reißt alles, du ja nichts mehr.
Wie, in
der ersten Folge haben wir doch gesehen, dass du gesagt hast, das ist so schlecht, dass, da will ich gar keine Punkte mehr für haben.
Ja, aber weil die äußeren Umstände auch so ja, eng gestrickt waren, dass man natürlich. Gar nicht mehr das auf der Hand haben
die anderen blöde sind Sau. Schuld.
Ha?
Die anderen sind schuld.
Ganz ehrlich.
Nein, aber dort vor Ort hast du doch die Möglichkeit, kochen zu lernen.
Ist das dumm? Ich muss kochen. Ich habe noch keine Zeit, da kochen zu lernen. Hast du die Sendung einmal gesehen? Nee,
ehrlicherweise nicht. Bin ich ganz ehrlich.
Du bist wie so jemand, der bei Wer wird Millionär auf dem Sofa guckt und sagt, ja, aber das weiß man.
Das weiß
ich
man
auch. Ich krieg deine Box serviert, ich muss das Zeug einkaufen, darf ich mich nicht mehr informieren, sollte man eigentlich auch nicht machen. Dann fängst du an zu kochen in der Küche und dann kriegst du eine scheiß Wertung oder eine gute Wertung und dann fährst du wieder nach Hause. Und erst im Finale sehe ich doch wieder, was ich gemacht habe. Und vorher soll man sich auch nicht schlauer machen. Das ist teilweise ein halbes Jahr her.
Ja.
Und dann denke ich, ach krass, das habe ich kann mich teilweise nicht erinnern, was ich gekocht habe.
Dann gegen Richard Rauch war das ja nicht so gut.
Was ist mit dir gerade los?
Nee, ich sag ja nur.
Das Angebot der Partner, die mit mir gerne einen Podcast machen wollen, riesengroßes.
Ist so,
ne?
Sag mal, gibt's
ja,
echt? Wird,
ja.
Nein, sagst, musst du ablehnen, musst du alles ablehnen.
Ja, aber dann reiß dich zusammen,
Kollege. Ja, okay.
Ganz ehrlich.
Den habe ich überlegt, mal
zu Lucky so.
Den habe ich überlegt, einzuladen.
Wen?
Richard Rauch.
Hm. Also nochmal, wahnsinnig viel, ganz feiner Kerl, ganz tolle Familie, wirklich tolle Familie. Aber das war jetzt an, das ist so ich werde ja Weltmeister, das ist ja klar. Aber Deutschland ist ja nun auch nicht gleich mit dem 8-0 im ersten Spiel gestartet.
Deutschland rumpelt
erstmal. Man muss sich finden, das Spielsystem muss gefunden werden. Ja, das ist eine kleine Delle auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, zur erneuten,
also,
zum wiederholten Male.
Also, Langeweile haben, Schlagzeug lernen, Kochen lernen. Ja. Das ist deine Bucketlist.
Und die zweite Bucket, also das ist aber was ganz anderes. Das ist sehr schwurbelig formuliert.
Jetzt bin ich gespannt, Tim. Tim, was Sie nicht sehen können, liebe Zuhörer, Tim hat einen Aluhut auf.
Schwurbelig ist, dass mir niemand vorwirft, dass ich mir nicht die Zeit für ihn genommen habe.
Ah ja, das ist schön.
Also da, das ist ein schmaler Grat, ganz schmaler Grat, aber ich hoffe, dass da irgendwann mal, dass ich nicht versäumt habe, irgendwie zu sehen, dass es jemandem nicht gut geht oder gut geht, eins von beiden, gibt ja beide Welten, geht ja nicht immer hier nur um, boah, ich bin da, wenn es dir schlecht geht, sondern man sollte auch da sein, wenn es jemandem gut geht, aber dass ich das irgendwann nochmal gebacken kriege, aber weil da, glaube ich, habe ich noch viele
Minus auf meiner Liste. Ich glaube, es geht einfach. Du könntest dir für jeden Tag vornehmen, einen Anruf aus deinem Telefonbuch zu tätigen von Menschen, die in dieses Raster reinfallen, und dann rufst du an und fragst einfach nur, wie es geht. Und du kannst ja bestimmen, wie lange der Anruf geht. Aber du gibst den Leuten in dem Moment ja das Gefühl, dass du wirklich aktiv out of nowhere an sie gedacht hast. Die 3 Minuten hast du doch.
Gut, mit den meisten wohne ich zusammen, du Affe.
Okay, das hast du auch sehr schön gesagt. Aber ich unterstelle dir jetzt mal, dass es da noch 12 andere gibt.
Nein, ich meine schon nachhaltig. Ich meine schon nicht einfach nur so, sondern ich meine schon wirklich, dass wenn, und Moment, ich mache das, sobald ich was mitkriege, manchmal kriege ich es nicht mit, aber sobald das Netzwerk, sobald irgendeine, dann tue ich alles, dann gebe ich mir Mühe. Lustigerweise, nee, es geht zu weit, aber das daran will ich arbeiten. Das ist Bucketlist, die ich auch wirklich erfüllen will. Und zwar nicht einfach so, damit das jetzt irgendwie gut nach außen ankommt, weil da merke ich schon, dass ich häufiger mein schlechtes Gewissen habe.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Hm? Ja, das kann ich mir vorstellen, aber du arbeitest ja auch viel. Das ist ja keine Ausrede.
Doch, manchmal bin ich auch faul. Ich habe oft das Telefon in der Hand und denke so, und dann klingel ich und ganz schlimm, manchmal lasse ich es auch nur einmal klingeln, weil in dem Moment habe ich schon die Lust verloren.
Und zwar du hast die Zoll erfüllt.
Nee, aber
hat einfach keinen Bock mehr.
Aber kennt ihr auch,
Ja, natürlich.
Also,
ja.
Manchmal greife ich zum Telefon.
Und manchmal klingelt schon.
Jetzt muss es mal sein und dann springst du schon über den ersten Schatten. Ja. Und dann rufst du an und sagst, nee, doch, jetzt, nee, noch 15 Minuten noch. Und dann klingelt das einmal und denkst eigentlich schon schnell auf.
Und der ruft dann sofort zurück.
Der ruft dann sofort zurück. Das ist schon wie die Pest. So, und dann gehe ich aber.
Ja, es ist blöd, das gehe ich zu. Okay, aber da habt ihr doch wirklich, also,
mein Gott. Gut, also. Ja, stell mal eine Frage.
Ja, ich krieg gerade.
Ja.
Okay. Ich krieg gerade die Anweisung. Also, wir haben hier Augenblick.
Ich komme gleich wieder, ja?
Nee, jetzt ist der falscheste Zeitpunkt. Tim, du musst das jetzt aufziehen, bitte. Mhm. Tim bekommt jetzt gerade eine Augenklappe, nicht Augenklappe, eine Schlafbrille und Luki auch, weil wir machen jetzt was mit euch. Bitte zieht doch mal diese Brillen jetzt auf. Noch nicht reinkommen. Doch, ein Fotograf kann reinkommen. Jaron kann reinkommen.
Komm schon mal rein, ne?
Ja.
Also ich wollte ja schon vor Stunden auf das Thema Fleisch kommen. Ja? Weil Luki ist ja der Fleischpass. Nee, jetzt warte doch erstmal. Ich kann es jetzt leider nicht mehr so einführen.
Machen wir jetzt hier Stern TV für Anfänger. Der große Qualitätscheck.
Mach mal rein.
Kann man geschmacklich Bio vom Supermarkt.
Ja, schon. Wir dachten, das wäre innovativ.
Wirklich?
Ja.
Digga, das ist seit Bestand von ProSieben und Galileo und dem Vielfraß.
Ist doch egal, ihr testet jetzt Fleisch und den Geschmack.
Das habe ich in der ARD 1983 gemacht, da war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, habe ich schon getestet.
Tim, ihr testet jetzt Fleisch und versucht es anhand des Geschmacks zu erkennen. Punkt. Ah. Weil ihr sonst seht, wie das Fleisch aussieht.
Hä?
Was, hä? Macht es jetzt nicht kaputt.
Warum riecht denn das so gut?
Macht den Moment jetzt nicht kaputt.
Okay. Wem gehört das?
Das hatte Helene Fischer vorher auf.
Nee, das hatte nicht Helene Fischer.
Dann Ina Müller.
Auch die nicht.
Dann Philipp Westermeier.
Ja, das könnte sein.
So. Guck mal, wie der, ihr könnt reinkommen, wie der Luki einfach mitmacht.
Der Luki kennt aber auch deine schlechten Ideen nicht in der Härte, wie ich sie kenne.
So. Aber kein Fleisch.
Das letzte Mal habe ich gedacht, wenn du meinem Gegenüber die Brille aufsetzt, dann war's das mit unserer Zusammenarbeit.
Julia, du bleibst bitte
hier drin. Ich hoffe, du weißt noch, wen ich meine.
Und du auch.
Ich hoffe, du weißt noch, wen ich meine.
Janik, bleib bitte auch drin.
Als du das letzte Mal jemandem so eine Brille gegeben hast. Na, ja, mach weiter und...
Ach hier, Frank Elsner.
Habt ihr das mit Frank Elsner auch gemacht?
Ja, das war Tims Idee. Das war schrecklich.
Wollte er.
War schrecklich.
Wollte er.
Also, ihr bekommt jetzt von Julia... Bekommt ihr jetzt beide eine Gabel in die Hand? Auf dieser Gabel ist schon etwas drauf.
Aha. Ich mach gerade Diät übrigens, ne?
Ja. Und die setzt jetzt kurz aus. Und ihr sagt, was für Fleisch das ist. Und ihr müsst natürlich erzählen, warum ihr wisst, welches Stück Fleisch das ist. Wo steht denn drauf, welches Stück Fleisch das ist? Ach hier, hervorragend. Nummer 1, los geht's.
So.
Warte, Sekunde, du kriegst das hier.
Ist übrigens immer noch einer auch der dümmsten Tests, weil es geht bei Bio nicht ausschließlich um Geschmack, sondern im Wesentlichen ums Tierwohl.
Kommt, jetzt mach doch mal.
So, warte mal.
So, die bekommen jetzt beide eine Gabel und das Stück Fleisch drauf und jetzt essen sie's. Ich muss das ja kommentieren. Luki wiederkäuert. Unsere Zuhörer werden das lieben.
Soll ich jetzt kommentieren, was es ist?
Auf jeden Fall.
Fleisch.
Also sehr gut.
Ein Ribeye. So ein Fettschmelz von einem so einem typischen Ribeye.
Ja. Noch eins?
Hätte ich jetzt gesagt. Also
hätte ich auch gesagt.
Auf jeden Fall Rind und Ribeye.
Hast du noch ein Stück davon, Julia? Ja, dann schneid Tim ab. Tim braucht noch was.
Nee, neu.
Ach nee, Sekunde. Ich muss erst was es ist.
Haben wir doch gesagt, Ribeye.
Ja,
Ribeye.
Ich muss auch sagen, ob es richtig ist.
Ja, ist richtig.
Hier steht John Store Entrecote, Irland.
Ja, ist er. Entrecote ist das französische Wort für Ribeye.
Und warum
Wow. Ja, Tim, ich weiß das natürlich, aber es gibt 90% von unserer Zuhörerschaft, die das nicht wissen. Deswegen muss ich diese blöde Frage stellen.
Wir sollen jetzt sagen, was es ist.
Ja.
Nur das war's.
Das war's. Ich will wissen, wie gut ihr euch mit Fleisch auskennt.
Bei dem einen Stück.
Ja, und jetzt kommt das zweite Stück Fleisch.
Aber da waren wir doch jetzt gar nicht so schlecht.
Ihr wart sehr gut. Nee, die wollen nichts trinken. Das sind Profis. So, Tim kriegt Gabel Nummer 2. Luki kriegt Gabel Nummer 2. Gar nicht so leicht, ne, die Gabel in den Mund zu schieben.
Soll ich jetzt sagen, was für ein Stück das ist? Oder was?
Nee, du sollst sagen, was die Kuh am liebsten für Musik gehört hat. Natürlich sollst du sagen, was das für ein Stück Fleisch ist.
Wow, hey, Entschuldigung, du bist der Gastgeber, reiß dich mal zusammen, ne? Sei nicht so unverschämt zu Luki.
Das ist auch Rind, ich hätte jetzt gesagt, das ist Flank.
Ja? Ja? Ja, das ist auch Ribeye.
Oder, warte mal, ist kurzfasig, ja? Gleich kurzfasig.
Ich hätte Ribeye gesagt, maximal ist das Tier jünger, respektive es ist weniger gereift. Schmeckt heller.
Aha.
Schmeckt heller?
Finde ich im ersten Moment.
Ich finde das schon interessant, was ihr da so erzählt.
Aber schmeckt gar nicht, also Stück ist das gleiche.
Wahrscheinlich ist irgendwann so Beyond Meat Gedöns dabei.
Nein.
Nein.
Nein. Selbst wenn,
man
nicht,
ne?
Das wird
grad nicht.
Sag an. Also, ist das gleiche.
Nee, das gleiche ist nicht.
Ja, aber Ribeye.
Das Rinderfilet.
Das war Filet?
Von der norddeutschen Ferse.
Das war Filet?
Ja, aus Deutschland.
Du meinst aber schlecht geputzt, da war Sehne dran.
Wollte ich gerade sagen, ne?
Bei mir war da hättest du aber noch Filetrater gebraucht, bis du drauf gekommen wärst, ne? Hm? Was?
Was willst du?
Nee, ich sag ich nicht mehr.
Vorsichtig. Bei mir war Sehne.
Achtung, 3. Hm? Fleischstück Nummer 3. Freunde, jetzt geht's ganz weit in der Welt. Luki hat schon Intus. Tim?
Schreib Zack. Mich so an. Noch ist der Gastkönig, ja?
Du bist aber nicht Gast, du bist Gastgeber.
Schmeckt aber nicht sonderlich gut.
Hat den weiten Weg.
Hat den weiten Weg?
Sehr weit. Den weitesten.
Neuseeland, Australien.
Ja, den zweiten.
Na,
Australien.
Australien. Also lecker ist was anderes. Wo findest du es gut, Tim?
Anders. Gereifter. Da ist eine reife Note drin. Weißt du, was ich meine? Schmeckt ein bisschen wie der Deckel vom Entrecot. Seht noch was? Ich bin wieder beim Entrecot.
Du bist wieder beim Entrecot? Ah,
ja.
Striploin hätte ich jetzt gesagt.
Das ist ein Black Agnes.
Lende.
Angus.
Rostbeef.
Flanksteak.
Das ist das Flanksteak.
Das ist das
Flanksteak. Flank, aber wenig lebrig, finde ich.
Wenig was?
Lebrig.
Lebrig im Sinne von?
Ich finde, dass Flank immer so ein bisschen lebrig schmeckt.
Ja.
Gut.
Nummer 4. Freunde, jetzt enttäuscht mich nicht. Dieses Spiel hat schon wieder, das kommt schon wieder so gut
an. Ist ja doch eh schon gut.
Geht so. Ihr habt bisher 1 aus 3.
Ja?
Ja. Nur weil du dauernd sagst, nee, du wirst hier nicht gefüttert. Lass sie nicht drauf ein, Julia. Gib ihm das in die Hand.
Nee, aber vom Prinzip her bin ich sehr, sehr schlau. Super.
Das stimmt.
Aber wenn ich sage, die reift da, dann ist das genau das Ogu, was das Flank hat. Da du dir jetzt aber nur ein kurzes Stück, wo die Faser alles gleich lang ist, du Pimmel, ja? So, und ich arbeite über Reifung.
Das stimmt. Du bist wie guter Wein, Tim, du wirst immer besser.
Ist das alles Rind? Ja.
Das kommt jetzt aus der Schweiz. Ist keine Schokolade?
Ach nee.
Was soll das denn sein?
Ja, Tim, das ist es. Was, so wie du aussiehst, das ist es auch. Das muss ich zugeben.
Ich hatte keine Faser.
Das war das letzte Stück für euch.
Was mag ich jetzt nicht so? Wunder. Was soll denn das sein?
Das ist doch kein gewachsenes Stück Fleisch, oder?
Nee, ist das
ist ja
nicht.
Eine Bulette oder was?
Das ist veganes Steak von Planted. Freunde. Hm. Ihr könnt die Masken wieder abnehmen, das war's. Der Showteil ist vorbei. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne mit euch darüber reden.
Mhm. Also, beim letzten muss man einfach sagen, was das letzte
ist. Das hier, ihr könnt das drinnen lassen, Julia.
Das hier. Ja. Das, also am Biss hast du gemerkt, dass das kein Fleisch ist, ne?
Aber ich finde...
Gar nicht mal so schlecht.
Hä?
Gar nicht mal so schlecht.
Oder?
Du, aber ihr habt doch Bäh gesagt.
Ja, ja, wenn du das unmittelbar mit Fleisch... Du musst ja Sachen in ihrem Kontext sehen. Mhm. Und dass, wenn du Fleisch pflanzlich machst, wirst du immer mit Kompromissen leben müssen. Aber es ist spannend zu sehen. Das merkst du ja von der Knusprigkeit vom Ganzen. Ich hätte jetzt so Pilzmycel gesagt, ne? Also wie so auseinandergezogenen Pilze und die wieder zusammengeführt, so ein bisschen pressig, so ein bisschen wie Pult. Bloß zusammengepresst.
Ja.
Und es ist halt harte Säure, also viel säuerlicher, trockener, kann ja auch nicht anders. Also, aber es hat eine Sache nicht mehr. Das muss man wirklich deutlich sagen. Früher haben so Fleischersatzprodukte ganz oft so einen ganz penetranten, süßlichen Beigeschmack gehabt. Da haben die hier nachgelegt, oder?
Mhm. Also worauf ich hinaus will, ne?
Ja.
Mit diesem letzten veganen,
ja,
Stück.
Ja.
Luki, du bist ja auch jemand, der sagt, man soll nachdenken, was ist an so einem Tier dran? Das Bewusstsein muss geschärft werden, Konsumgewohnheiten sollten sensibilisiert werden. Wenn du jetzt einen deiner Gäste im Stoi,
ja,
jetzt einfach mal dieses Stück vorgelegt hättest, so, ja, zubereitet, auch mit dem ganzen Surrounding, wie du es sonst tun würdest, was glaubst du, merken es die Leute?
Ja, claro.
Stand heute?
Klar.
Ja, also du merkst, dass es kein Fleisch ist.
Mhm.
Aber... deshalb war es jetzt auch ganz schön, das nicht zu sehen, an der Haptik. Also du merkst es, du kannst es ja ohne es zu beißen, du kannst es mit Zunge und Gaumen kauen. Es fliegt auseinander.
Aber ich probiere hier gerade was aus, weil diese lange, lange Fleischphase, was alles andere nicht hatte, mhm, auch beim Flank habt ihr es sehr kurz geschnitten, damit unterbricht ihr eine der wesentlichen Erkennungsmerkmale.
Ah ja.
Vom Ding, deshalb, wenn du alles in einen kleinen Würfel schneidest. Beim Filet wundere ich mich, dass das Filet und das Entrecot nicht voneinander zu unterscheiden ist. Spricht für die Qualität des Entrecots, dass es perfekt gegrillt ist, weil es wirklich butterig zart ist und vom Biss her überhaupt keinen Unterschied macht. Was war das dritte hier?
Angus.
Das war am wenigsten gut, finde ich.
Schmecke ich keine Leber. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Vegetarische ein bisschen kleiner schneide, mehr so wie so einen kleinen Kinderlöffel, und dann im Mund nehme.
Also ich gebe dir jetzt
dann
mal...
Nur ganz kurz. Dann ist der Fehler der Faser nicht mehr wahrnehmbar.
So, ich gebe dir jetzt mal einen Freifahrschein für einen verbalen Arschtritt von dir direkt in meinen. Luki hat mir gerade ein Stück abgegeben von dem veganen Steak. Und wenn ich jetzt bei Luki im Restaurant gesessen hätte oder in ihrem Restaurant, ich hätte ein Stück Fleisch bestellt und bekomme das, dann wäre mir einfach nur aufgefallen, dass es schmeckt. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass das kein echtes Stück Fleisch ist.
Okay, das ist ehrlich. Ist gut.
Ich finde es auch sogar saftig.
Kann man deutlich sehen, wie wenig wir Fleisch brauchen.
So, darauf wollte ich mich hinaus.
Wolltest du nicht?
Doch. Ich
hätte die Brücke gerade gebaut.
Das musst du jetzt nicht der Öffentlichkeit sagen. Das Schneiden, obwohl, nee, wir sind authentisch. Lass das drinnen. Du hast mich entlarvt.
Ja.
Wollte ich wirklich nicht drauf hinaus. Das stimmt.
Ich bin eine blöde Sau.
Ach, Tim. Also, ich mag das.
Aber am Ende des Tages, also,
so mal, gerne.
Jetzt kriegen wir mal was Positives aus deiner Inkompetenz herausgezogen, weil
siehst
vielleicht
du?
Bist
das
du einfach ein Querschnitt der Bevölkerung. Oft ist vielleicht Fleisch. Was spannend ist an diesem Blindversuch, dass du keine vorgefestigte Meinung haben kannst. Wenn man was nicht sieht, das ist das bei Kitchen. Wir schmecken nur das, was wir wirklich schmecken. Deshalb ist das auch wirklich herausfordernd. Aber es zeigt halt deutlich, wie wenig man Fleisch braucht, wenn du das nicht unterscheiden kannst.
Mhm. Ja, weil ich bin ja der Querschnitt.
Sehr viele der fleischlichen Produkte, die wir so zu uns nehmen, nehmen wir belanglos auf, wertlos, also nicht wertschätzend und vergessen sehr oft, und da sind wir alle im Boot, du auch, ich auch, auch wenn wir anders sehen, wir haben manchmal eben die Wertschätzung für das Wesen dahinter verloren, was es ist, sondern für uns ist es ein Produkt. Sollte nicht immer sein, wir geben uns Mühe, dass es nicht immer passiert, manchmal passiert es aber, und damit zeigt es, dass wir doch sehr viele, noch viel Spielraum für Alternativen haben, umso wichtiger, dass wenn wir eben tierische Lebensmittel, tierische Produkte zu uns nehmen, dass wir dann auch mal vielleicht ganz kurz mal wieder innehalten und dem Ganzen die angemessene Wertschätzung entgegengeben und nicht immer so, gib mir Schnitzel, will satt werden.
Ja.
Oder?
Ja.
Weil wenn du das sagst, dass du das nicht unterscheiden kannst, dann zeigt es eigentlich, wie wenig du bewusst, weil du bist inzwischen auch, wie alt?
Ich?
Ja.
44.
44, ich hast oft genug Fleisch zu dir genommen.
Stimmt.
Du solltest in der Lage sein, das zu unterscheiden. Aber wenn du das unterscheide ich nicht, dann wirklich Respekt für deine Ehrlichkeit. Er zeigt aber eben auch, wie belanglos wir Fleisch essen.
Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass belanglos Fleisch
essen. Wie unreflektiert.
Und?
Ja, und jetzt was?
Und Luki...
Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen, sondern toll, Tim, weise Worte.
Das waren weise Worte, Tim, toll.
Ja, Dankeschön.
Luki, was sagst du noch dazu?
Das ist der lächerlichste Lanzmoment, den ich mir jemals hatte.
Dein Lanzmoment.
Dann müsste ich jetzt noch ein Foto von dir machen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut.
Punkt.
Dann lasst uns jetzt bitte über die Bauernproteste sprechen. Jetzt wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, weil Tim muss pünktlich los.
Mhm.
Der muss sich heute noch langweilen. Wir haben ja einen Landwirt hier, den Luki. Und die Bauernproteste sind ja wirklich ein Ding. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten bei Fiete Gastro auch mal darüber reden, warum diese Bauernproteste gerechtfertigt sind oder warum diese Bauernproteste nicht gerechtfertigt sind. Zu den Hintergründen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Haushaltsplan sorgte für ein Milliardenloch. Die Regierung, die sich gegen Steuererhöhungen und der Abschaffung der Schuldenbremse aussprach, ist 2024 nun gezwungen zu sparen, und zwar Milliarden. Deswegen wurden im vergangenen Jahr wochenlang verhandelt, wo etwas gestrichen werden könnte. Unter anderem traf es also die deutschen Bauern. Die Branche soll um etwa 1 Milliarde Euro ihren Beitrag leisten. Die Regierung hat also letztes Jahr beschlossen, die Subvention für die Agrardiesel und die bisherige Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für Landschaftsfahrzeuge zu streichen. Und das hat also den Unmut und die Proteste hervorgerufen,
also,
die uns alle treffen.
Das ist schon mal eins der Hauptgründe, ne? Agrardieselsubvention. Für den das jetzt erstmal böhmische Dörfer sind oder der jetzt nicht weiß, um was es da genau geht.
Um die Existenz.
Genau. Was die Agrardieselsubvention ist. Normalerweise ist Agrardiesel anders besteuert. Deshalb hat der einen Traktor ein grünes Schild und muss weniger Steuer bezahlen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil du mit diesem Traktor in der Regel nur zu 20% die öffentlichen Straßen benutzt.
Mhm.
Und der normale Landwirt, der normale Bauer, der jetzt bei mir, der Nachbar, der sagt, wieso soll ich Steuer dafür bezahlen, dass ich auf meinem Feld, das mir gehört, ne, hin und her fahre beim Ackern. Ne, dass ich 500 Meter auf die Seite fahre und 500 Meter auf die Seite fahre. Wieso soll ich den Diesel so besteuern, als würde jetzt jemand oder würde ich damit die öffentliche Straße benutzen? Und das ist natürlich verständlich, dass die Leute da auf die Barrikaden gehen und dass die Landwirte da auf die Barrikaden gehen und auf die Straße gehen. Also da bin ich 100% d'accord mit den Landwirten.
Tim,
ich bin kein Landwirt. Das entzieht sich meiner Kenntnis grundsätzlich. Also jetzt in der, weil das ist ja ein vielschichtiges Thema, also Landwirtschaft generell. Ich halte es damit wie in jedem Berufsstand. Also ich glaube, dass Landwirte so eine Relevanz haben und noch eine größere Relevanz haben als Gastronomie. Wenn es Missstände gibt, dann hat mich das wahnsinnig beeindruckt, und ist bei Landwirten auch nicht immer unisono, mit welcher Einigkeit und mit welcher Geschlossenheit sie einfach mal gezeigt haben, was passiert, wenn man wenn man sich mal auf die Hinterbeine stellt. Und zwar nervig insofern, dass sie natürlich auch viele Menschen in der Bevölkerung sozusagen das Leben schwer gemacht haben. Aber Protest, wenn protestiert wird, muss auch ein bisschen wehtun.
Ja.
Und der tat deutlich weh. Der hatte eine Kraft, wo alle dicke Backen gemacht haben. Es ging dann ja irgendwann auch die Redewendung unter, ja, wir haben ja keine Träger. Ansonsten würden wir, nee, ich fand, das war eine sehr, sehr große Leistung der Landwirte, diese Einigkeit herzustellen, diese Stimme so laut und so brutal zu erheben. Und daran hat man ja auch gesehen, wie schnell da auch jemand eingeknickt ist und gesagt es wieder zurückgenommen hat. Aber grundsätzlich nimmt es nichts an der Tatsache, dass viele Dinge schieflaufen im Land. Auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen irgendwie, und ich fand es gut.
Was muss sich denn ändern in der deutschen Landwirtschaft?
Ja, das habe ich auch im Wesentlichen, war es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Das war ja definitiv. Also ist, wer sich mit der Landwirtschaft ein bisschen beschäftigt, es gibt natürlich einige Dinge, wo man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen darf. Ja. Du darfst die Biolandwirtschaft nicht mit der konventionellen Landwirtschaft vergleichen. Letztendlich ist der alte Spruch, der Verbraucher ist schuld. Der Verbraucher hat ja die Entscheidungsgewalt. Ne? Kauft er gute Lebensmittel oder schlechte Lebensmittel? Ich glaube...
Die Antwort ist nicht so einfach.
Ich glaube persönlich, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ich glaube, und ich bin pro Landwirt, auch pro konventioneller Landwirt, weil es wirklich hart ist.
Bin übrigens auch.
Also auch pro konventioneller Landwirt, auch wenn ich Biolandwirt bin.
Und ich glaube, dass es unter der konventionellen Landwirtschaft viele Wichser gibt. Oder
was
einige.
Ist die konventionelle Landwirtschaft im Detail?
Nicht Bio.
Nicht, das ist
nicht Bio. Nicht Bio. Ne? Und da muss man jetzt auch mal, und da muss ich mir jetzt selber natürlich sagen, das, was wir machen, das ist eine ganz extensive Form. Das, was wir, und darum ist es ja auch relativ teuer. Und das ist, du kannst...
Die Vecchio-Zucht.
Die Lebensmittel, die wir herstellen. Ne? Ich sage jetzt mal, ein normal verdienender Mensch kann sich nicht nur von Bio- und Demeter-Lebensmittel ernähren. Das geht nicht, das schafft er nicht. Und also musst du auch auf konventionelle Lebensmittel zurückgreifen. Was ich glaube, was ein bisschen das Problem ist, und ich habe da wirklich schon viele Diskussionen geführt oder wurde da um meine Meinung gefragt, was ich glaube, was ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Landwirte sich in den letzten 60, 70 Jahren zu sehr abhängig gemacht haben, einfach von den Molkereien, von den Schlachthöfen und von den Preisen, die ihnen diktiert worden sind, und auch beim Getreide. Wenn ich jetzt mal meinen Opa nehme, als Beispiel. Das war so, der hat gemolken, und dann kam halt die Goldsteig-Molkerei vorbei und hat gesagt, so und so viel kriegst du für einen Liter. So, dann hat er das entschieden und hat gesagt, jawohl, dann liefere ich die Milch. Ja, und dann ist der Viehhandler gekommen und hat es mitgenommen und hat die Tiere auf den Schlachthof gefahren. Und hat gesagt, der Schlachthof zahlt gerade das und das pro Kilo. Also das ist vorgegeben worden, wie die Preise sind. Na, wenn ich das jetzt vergleiche mit unserer Gastronomie, die wir auch schon immer gehabt haben, da hat mein Vater selber bestimmt, was das Schnitzel kostet und was die halbe Bier kostet. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach zu lange viele konventionelle Landwirte zu lange sich einfach von dieser Abhängigkeit abhängig gemacht haben. Mhm. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und jetzt sieht man ja, es gibt jetzt Einzelne, die jetzt wieder Direktvermarktung machen, die ihr Hofkäserei anfangen, die ihr Hofmetzgerei anfangen, die sagen, jawohl, dann vertraue ich halt nicht mehr auf die Molkereien, auch die Schlachthöfe und auf die Abnehmer, sondern dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und entwickle so meine eigene Geschäftsidee. So habe ich das ja damals auch gemacht. Wenn ich mich darauf verlassen würde, dass einmal im Monat jemand kommt und mir meine Rindviecher abkauft und ich dann den Preis kriege, den die mir vorgeben, dann würde ich mich nicht mehr frei genug fühlen. Und das ist so das, was falsch gemacht wurde, ne? Dass die Preise einfach diktiert wurden.
Was ich nicht ganz genau verstehe, wenn... Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, für dein Steak gebe ich dir nur 15 Euro, dann sag ich, und ich gebe dir die Möglichkeit, woanders hinzugehen, interessiert mich nicht.
Ich produziere das Lebensmittel Fleisch. Ne? Ich sag jetzt mal, ein konventioneller Bullenmäster,
ja,
der hat ja nicht viele Möglichkeiten, wo er seine Bullen hinverkauft.
Warum nicht?
Weil der einen zentralen Schlachthof hat, einen zentralen Abnehmer hat, ne, und vielleicht noch ein, zwei Metzger hat, aber in der Summe ist es ihm nicht möglich. Ne, genauso, wenn du jetzt, ich sag mal, 50 Milchkühe milkst, dann musst du dich halt auf die Molkerei verlassen, die dir die Milch abkauft. Na, du kannst höchstens auf Bio umstellen und kannst es an der Biomolkerei verkaufen, aber ansonsten hast du nicht viele Möglichkeiten.
Aber ich kenne ja nur, wenn wir eine Überproduktion haben.
Nee.
Wenn die Molkerei keine Milch bekommt von den Bauern in der Einigkeit, die sagen, okay, dann hol dir doch die Milch sonst woher, aber nicht mehr bei uns. Dann brauchst
du das, das hatten wir doch, wenn du dich erinnern kannst, so vor 15, 20 Jahren, als der Milchpreis historisch im Keller war, als der noch bei irgendwo 18 Cent oder was war. Und ich komme ja aus dem Bayerischen Wald, da war es damals so, dass die gesagt haben, weißt du was, dann fahren wir die Milch lieber mit dem Güllefass aufs Feld.
Ja.
Haben die und was ist passiert? Dann haben sie die Milch halt aus Tschechien geholt. Ist ja auch EU.
Ja. Warum machst du das, was du tust?
Weil ich diese ganze Wertschöpfungskette, diesen Kreislauf glaube zu verstehen. Weil ich glaube, dass wir Wiederkäuer und Rinder brauchen, um unsere Flächen zu beweiden. Weil, ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel. Viele glauben, dass ein Jäger einfach bloß ein Killer ist, der irgendwelche Viecher umbringt. Ein Jäger ist jemand, der einen Fuchs schießt, damit der Fuchs keine bodenbrütenden Vögel frisst, damit die und dass er aber auch auf der anderen Seite den Rehbestand so reguliert, weil das Reh keinen natürlichen Feind hat in dem Sinn, dass er den Rehbestand so reguliert, dass die nicht die ganzen Bäume abbeißen. Und ich glaube, dass wir mittlerweile in der Kulturlandschaft, die wir uns über die letzten 3.000-4.000 Jahre geschaffen haben, eine Landwirtschaft brauchen. Und ich glaube, dass die Art der Form der Tierhaltung, die wir betreiben, die richtige ist. Ich glaube nicht, dass es besser wäre, wenn ich jetzt meine ganzen Rindviecher verkaufe und meine ganzen Flächen auf Ackerflächen umbaue und da Hafer in Monokultur anbaue, um daraus Hafermilch zu machen.
Wenn du, nur mal für den Insight, wie viele Tiere hast du?
60.
60 Tiere. Angenommen, du bist kein Fernsehkoch, angenommen, du würdest keine Kochbücher machen, angenommen, du würdest keine Kurse geben, angenommen, du hättest das Restaurant nicht. Könntest du von 60 Rindviechern leben?
Da müsste ich verdammt hart arbeiten und verdammt viel verzichten und müsste verdammt bescheiden leben und dann würde es klappen.
Was heißt?
Ich müsste alles selber wieder machen. Ich müsste eine komplette, ja, wirklich das ganze Zahnrad selber drehen. Und müsste dann beim Fleisch verkaufen direkt. Und direkt vermarkten und dann wird's klappen. Also ich habe ja Freunde aus dieser Szene, die das machen. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Amberg, der hat Ziegen und Rinder, aber er muss halt verdammt hart arbeiten. Und dann verstehe ich jeden Landwirt, der sagt, bevor ich mir den Scheiß antue, bevor ich mich da halb tot arbeite, verpachte ich den Scheiß lieber an irgendeinen Betreiber von einer Biogasanlage und gehe arbeiten. Ja.
Würde eine Landwirtschaft ohne Subvention heutzutage noch funktionieren mit den Ansprüchen, die wir haben?
In Deutschland nicht.
Nicht mehr?
Nein.
Das sind ja teilweise sind die Subventionen für die Landwirte ja höher als das, was sie verdienen im Jahr.
Ja, ich weiß, aber deshalb, manchmal sind ja Subventionen auch intelligent und manchmal machen sie es aber auch bequem, respektive man richtet sich nicht mehr danach. Warum muss man, scheinbar muss man ja Landwirtschaft subventionieren, damit der Preis günstiger ist. Der Preis ist aber nicht unbedingt günstiger für den Verbraucher, sondern oft für die Unternehmen, die es verarbeiten.
Zwei Fragen habe ich noch dazu. Erste Frage dazu ist, wertschätzen wir die Landwirte zu wenig? Ich als Verbraucher, ich habe mich jetzt durch diese Bauernproteste wirklich gefragt, ob ich das einfach hinnehme. Die gibt's halt und die machen, aber mich interessiert's nicht. Ich kriege ja mein Essen irgendwo her.
Ich bin ja selber Landwirt, mir fällt dazu nur
ein. Hast du das Gefühl, dass sie zu wenig Wertschätzung? Das Gefühl
habe ich nicht. Es gibt, aber vielleicht...
Ich verkaufe aber das teuerste Fleisch in Deutschland.
Boah, jetzt guckt er mal böse. Wie nur war Deutschland,
nur europaweit. Was denn? War doch nur ein Spaß. Was denn jetzt? Hör auf damit.
Ja, aber es gibt einen schönen Spruch, der passt hier ganz gut. Niemand ist so groß im Land, dass er nicht lebt durch Bauershand. Also das alles, was das wirklich auf den Punkt bringt.
Also ich glaube, grundsätzlich schätzen wir oft die Arbeit der anderen Leute nicht richtig wert. Ob es der Briefträger ist, die Krankenschwester, Feuerwehr, Polizist, Bauer, Koch, Bäcker, Kellner, alles in diesen Bereichen, oder? So, wir gucken, Chefarzt finden wir geil, Pilot finden wir geil, Stewardess finden wir schon nicht mehr so geil, außer wir wollen sie flachlegen. Und das ist jetzt mal die alte Welt, in Anführungszeichen. Ich finde, wir haben grundsätzlich viel zu wenig Respekt den Berufen anderer Menschen.
Ja, ich glaube, das nämlich auch.
So, also, guck mal, wenn du jetzt keinen Bauern siehst, dann brauchst du dem auch nicht Danke sagen.
Ja.
Weißt du, und du lebst jetzt hier in Blankenese oder und so?
Ottensen,
ja.
Es ist nun lange nicht Blankenese.
Ottensen ist das, was die Leute immer sagen, wenn sie eigentlich in den Städten wohnen, aber cooler rüberkommen wollen.
Aber Luki weiß gar nicht, was in den Städten ist.
Ja?
Du kennst doch gar nicht in den Städten.
Aber ich glaube grundsätzlich, Bauern machen es einmal nicht immer einfach. Ne? Ich komme ja nur vom Land. Ich kenne genug Bauern, die auch Idioten sind, aber nicht, weil sie Bauern sind, sondern einfach, weil sie Idioten sind. Aber ich kenne auch...
Idioten gibt es ja überall. Ja. Ne?
Das aber so. Ich glaube, also, was Luki noch einmal sagte, und das muss man ganz deutlich sagen, ich kenne, und ich glaube, das war vorhin so ein bisschen vernuschelt, Landwirte, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, sind per se keine Verbrecher und richten per se nicht mit Absicht irgendeinen Schaden an irgendetwas an, sei es Natur oder Tierwohl. Ich kenne Landwirte, die mit einer Leidenschaft konventionelle Landwirtschaft betreiben, die das Maximum geben, um auch im Nachhaltigkeitsgedanken so wenig wie möglich die Umwelt und das Umfeld zu belasten. Und ich habe auch schon Biolandwirte getroffen und auch Labels gesehen, wenn man ein bisschen mal hinter den Kulissen guckt, die den Ansprüchen eines ambitionierten konventionellen Landwirtes nicht entspricht und nicht ausreicht. Manchmal ist es nur ein Label. Das darf man nicht vergessen. Grundsätzlich ist es die Orientierung Richtung Bio, ist eine richtige Entscheidung für alle Beteiligten, fürs Tierwohl, wobei das in einigen Bereichen auch große Augenwischerei ist, ne? Das ist Beruhigung des Gewissens in bestimmten Bereichen. Aber ich finde, ein für alle Mal sollte man aufhören, konventionellen Landwirten immer für viele Dinge die Verantwortung zuzuschieben, die sie überhaupt nicht haben, die sie überhaupt nicht innehaben. Sondern es sind Menschen, die mit so viel, ich meine, das ist das, was wir oft vergessen. Das sind 7-Tage-Wochen, das sind 365 Tage im Jahr, ja. Und das ist oft ein Leben lang.
Und vor allem sehr abhängig von Wind und Wetter.
Wind also, und Wetter, ja von sehr vielen Wirtschaftskrisen, von Entwicklung, kulinarischen, ja. Also wirklich, da ist so viel Ding, deshalb da sollte man mal ein bisschen auf die Bremse treten und vielleicht auch an der Stelle, insbesondere im Rahmen der Proteste, denen auch wirklich mal ein klares Verständnis geben, weil am Ende des Tages gehen die nicht nur für die Landwirtschaft auf die Straße, sondern zeigen, es ist, man kann auch mal ein Halt, Stopp und bis hierhin und nicht weiter Signal senden. Nur, die haben gezeigt, dass es funktioniert. Wenn man sich einig ist, wenn man eben sich abspricht, wenn man einfach mal Autobahnen sperrt, wie geil. Und vor allem einfach mal sagt, nö, hier stehe ich jetzt halt. So, viel Spaß beim Abschleppen. Ja. Wird einer abgeschleppt, kommt der nächste nach. Das funktioniert nur, wenn man zusammenhält. Und das tut doch der Gesellschaft ganz gut, wenn sie mal zusammenhält.
Ja.
Das stimmt. Tim,
ja.
Luki, letzte Frage. Mit welchem Gericht kann man euch jeweils richtig glücklich machen?
Hä?
Mit welchem Gericht? Was würdet ihr sagen, ist ein Gericht, wo ihr strahlt wie Honigkuchenpferde, weil es einfach...
Wir haben jetzt 7 Podcasts und das haben wir noch nicht beantwortet. Du fragst nach einem Lieblingsgericht.
Nee, ja, was dich glücklich macht. Ich frage ja in erster Linie immer den Luki, ja, weil ich habe hier was Schönes von ihm stehen.
Kommt drauf an. Also ich könnte jeden Tag eine Pizza essen, die liebe ich. Mhm. Könnte jetzt auch einen Schweinsbraten mit Knödel essen. Und Käsespätzle ist eins von meinen absoluten Lieblingsgerichten. Und im Sommer eine Sulz.
Ist das eine Sülze?
Eine Sülze, ja, eine Tellersulz. Das ist so Bratenfleisch in Chili.
Das habe ich nie verstanden.
Was?
Kennst du das?
Ja, Sülze.
Halbes Ei, ein bisschen Blumenkohl und eine Karottenscheibe dazu. Herrlich. Ja. Lecker, lecker.
Was, eine Karottenscheibe?
Ja, da ist ja so alles drin.
Rosemäßig ausgestattet. Also wenn du
so Karottenstern.
Ja, Karottenstern, so heißt das, genau. Ich langweile euch jetzt nicht damit.
Womit?
Was isst du denn gern? Womit kann man dir denn eine große Freude machen?
Pizza Margherita.
Wirklich?
Ja, finde ich geil. Eine knusprige Pizza Margherita.
Team Knusper.
Ja, richtig. Krokante, bitte.
Ja, Pizza.
Finde ich richtig
toll. Ich könnte jeden Tag eine Pizza essen.
Ja, ich auch. Macht mich sehr glücklich.
Wirklich? Ja,
lieb ich. Ich war neulich in einem Restaurant essen und habe als Beilage zum Fisch Kartoffelpüree, also eine Schale Kartoffelpüree, eine Schale Bratkartoffeln und eine Schale Salzkartoffeln. Das fand ich einfach, das war ein richtiges Soul Food. Nö.
Das hast du bestellt?
Ja, ich tue der Scholle dazu. Ich habe gefragt, ob es möglich wäre, weil ich Bock hatte, so ein Soul Food zu essen. Und das waren für mich in dem Moment Variationen von Kartoffeln. Ich finde Kartoffeln geil.
Wo hast du das hingegessen?
Fischi.
Hafen?
Hm?
Fischi?
Hm?
Fischi ist Fischereihafen.
Ein Fischi.
Ja, spannend.
Das hat glücklich gemacht.
Okay.
Ach, du machst es mir jetzt aber wieder schwer nach hinten rauskommen.
Manchmal stellst du Fragen, ich kann nicht erkennen, wo du hin willst. Das macht es mir schwer.
Richtung Ausgang. Ich möchte euch vorbereiten auf die allerletzte Frage für den heutigen Tag. Ihr seid ja beides Profi-Köche.
Einer auf jeden Fall, ja.
Und wenn ihr Soßen bindet.
Nicht mich.
Wenn ihr Soßen bindet, ja?
Haben wir doch letztes Mal schon geklärt.
Wenn ihr Soßen bindet, macht ihr da eine Schleife oder einen Knoten?
Hey, hinten raus wären wir schwächer, ne? Also so, wir hatten einen ganz guten Flow, aber das ist so.
Ich beschließe das auch für heute. Lucky, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich fand das zu allergrößten Teilen, bis ich kam, fand ich das sehr informativ und vor allem sehr emotional. Ich habe mir das so gewünscht, dass ein Gast, von dem wir schon so viel wissen.
Jetzt sag nochmal, wie heißt die Band?
Seasons in Black, wie die Jahreszeiten.
Nur in Schwarz.
In Schwarz. Seasons in Black.
Wen willst du uns verraten, wen du da anrufst?
Hör doch mal die Schnauze.
Okay, das heißt wohl nein.
Oh. Oh,
weggedrückt.
Ja, ich kann gerade nicht sprechen, warte.
Wir wüssten alle zu gern, wen Tim da schreibt. Ah, du hast ja noch ein Gastgeschenk, Luki.
Ja.
Bevor wir das vergessen.
Ihr müsst euch mal kurz unterhalten. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht an der Gurke.
Sag ich doch gerade. Luki holt jetzt noch sein Gastgeschenk raus. Ich huste nochmal richtig ab. Sag unserer Zuhörerschaft heute schon mal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja, ist das nochmal die Band?
Seasons in Black. Seasons mit S-E-A-S-O-N-S. In, wie der Fluss, nur mit einem N. Und Black ohne Ä, aber mit A.
Bist du bei mir? Hörst du mir zu?
Ja. Ich jetzt?
Ja?
Nee.
Also das finde ich jetzt ungerecht. Was denn? Dass Tim dir nicht zuhört. Jetzt, wo du so eine Max-Stiegel-Gedächtnis...
Das ist keine SMS, die man schreibt.
Max-Stiegel-Gedächtnis-Schürze hier auf den Tisch haust.
Was? Max-Stiegel-Gedächtnis-Schürze?
Also, sieht's doch aus, wenn der...
Ich bin gleich wieder da.
Wenn Max
laufen, ich bin gleich wieder fit.
Wenn Max irgendeinen Biber schlachtet. Guck mal, Luki.
Der war am Wochenende bei mir.
Was sagst du?
Der sieht super aus. Max Stiegel.
Habt ihr Sautanz gemacht bei dir?
Nee, so ein Vorhands-Dinner. Ein schönes... Aber das war wirklich.
Nenn es bitte gut. Auch du nicht Vorhands, denn es sind so viele Leute da beschäftigt, die hinter meinem Kochen. Hör
danke,
auf.
Danke, Tim. Danke. Es ist nämlich ein Six-Hand-Dinner.
Nein, es ist ein 20-Hands-Dinner.
Dankeschön.
Ja.
Hör auf damit. Ich finde den Begriff schlimm.
Okay, dann werden wir den nie wieder benutzen.
Unser Kollegen finde ich das, weißt du, da darf man auch mal kurz einen Hinweis geben.
Ja, klar.
Das ist nicht nur du und Max, sondern es sind jetzt dann viele und er hat gute Leute.
Das stimmt. Grüße gehen raus an,
Grüße gehen raus an Max Stiegel.
Ja, du hast mit Max, was gemacht?
Max und ich haben mit unserem Team zusammen gekocht.
Ja.
Haben einen wunderschönen Gourmetabend, so wie wir das auch schon mal gemacht haben.
Soweit es Max zulässt, ja.
Genau, und es waren drei Gerichte aus Gut Purbach, drei Gerichte aus dem Stoi.
Ja.
Und tolle Weine dazu aus Österreich und aus Deutschland. Und ja, so wir nennen das ja Ausnahmeköche, wo immer ganz besondere Köche kommen. Du warst ja auch schon zwei oder dreimal als Gastkoch bei uns.
Ja.
Und war am Wochenende, war wirklich spannend.
Was hat er gekocht? Der ist ein bisschen noch...
Der Max.
Er hat einen kompletten Dachschaden eigentlich, ne, muss man sagen. Ne? Aber er hat die Truthahnhoden und die Biberschwänze hat er zu Hause gelassen. Er hat Kalbskutteln gemacht und einen Mangalitza-Schweinebauch gemacht, also richtig schön fett.
Die Leute wussten aber, was sie erwartet.
Einen vegetarischen Gang. Seewinkler Gemüse hat er gemacht. Ja.
Das ist was?
Das ist aus dem Pannonischen Becken da am Neusiedler See. Da wächst ja alles, von Bananen über Kiwi und so. Da hat er so eine Gemüseterrine gemacht mit so Ayran. War gut. Ja, nicht Ayran, wie heißt denn das?
Ich würde es aber wild.
Zum Cevapcici. Ayva. Genau, Ayva.
Boah, das ist lecker. Ein gut gemachtes Eiweiß.
Ja. Der ist ja Slowene, ne?
Ja.
Der Max, der heißt ja gar nicht Max.
Deswegen tut er ja das, was er tut.
Nee, ich vergesse den Namen immer wieder. Er heißt ja nur Stiegel, weil er früher gerne Stiegelbierchen getrunken
hat. Nein, der heißt Slavko.
Ja.
Und es gab zwei Slavkos in dem Lehrbetrieb. Ja. Und der Chef wollte halt nicht zwei Slavkos haben. Er hat also meinem anderen einfach Max gesagt. Ja, und dann hat er sich den Künstlernamen wegen Stiegelbier, glaube ich.
Ja, genau.
Max Stiegel.
Finde ich gut.
Und wussten eure Gäste, dass es diese Art von innen reingeht?
Ja, also ich glaube, wer Max Stiegel bucht, der weiß, auf was er sich einlässt, glaube ich.
So, was hast du da noch dabei?
Ich habe hier für dich habe ich noch eine Schürze machen lassen. Wenn aus Leder von deinem Rindern. Hier, also weiß nicht, ob du sowas anziehst.
Das ist, ich brauch's relativ selten, ich koche ja kaum noch.
Ja.
Aber natürlich
in die Wohnung hängen.
Das ist wirklich das Schöne. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon besprochen, dass wir ja regelmäßig auch wirtschaftlichen Kontakt miteinander haben. Das heißt, das ist aber schön weich.
Super, ne?
Oder ist das ohne Chemie?
Das ist komplett natürlich
gegeben. Weißt du, was mir da gerade einfällt?
Und jeden Tag sitze ich vor dem Kuhfell.
Ehrlich?
Ja, liegt bei mir außen vor. Das Einzige, was nicht hängt, ist der Stierkopf.
Ja,
das ist eigentlich, weil das finde ich immer ein bisschen morbide, aber lustigerweise. Aber jeden Tag schreie ich und habe immer so ein bisschen Luki bei
mir. Wo ich das sehe, weißt du, was mir da gerade einfällt?
Na?
Als Luki mal hier war, da hatte er ein wunderschönes Buch, Notizbuch Auch eingebunden in diesem Leder für dich. Das habe ich dir nie gegeben. Das liegt auch bei mir zu Hause.
Ich weiß.
Ich weiß auch, wo es liegt. Ha? Guter Reminder, ja.
Das, also sehr, sehr schön, freue ich mich sehr drüber. Luki, eine Frage noch. Kuh war das Fleisch. Was ist der nächste Trend? Oh, sehr gut.
Was? Kuh war das Fleisch.
Fleischtrends. Was ist der nächste Fleischtrend? Wir haben in Wasser gereift, in Salz, in der Luft, wir haben gereift bis zum geht nicht mehr 100 Tage, 90 Tage, 30 Tage, 32, Rind, Schwein, Grill, Barbecue. Was ist der the next big shit?
Ich glaube, dass es nach wie vor bei Grassfed bleibt. Einfach keine hohe CO2-Belastung bei der Herstellung von Futtermitteln.
Also im Wesentlichen Futtermittel?
Genau. Futtermittel und Trockenreifen, Dry Age ist nach wie vor ein Thema.
Ist es?
Ja, ist nach
wie vor. Ich halte es für wahnsinnig übertrieben.
Und ich finde es auch total überschätzt. Aber die Konzentration des Eigengeschmacks durch gezielte Dehydration und weißt du selber. Ne?
Ab also, wann ist was Dry Age?
Also ich sag mal, ab 90 Tagen ist vorbei.
Ne? Nein, wann ist es Dry Age?
48.
Ab zwei Wochen geht's los.
Ne? Ja, aber dann hat man doch schon immer gedry aged.
Man hat ja alles schon immer gemacht. Ja. Nose to Tail ist ja auch keine neue Erfindung. Nein. Nose to Tail ist ja einfach nur eine nachhaltige Verarbeitung.
Salatbowl, Tim. Ja? Salatbowl.
Bowl ist eine Müsli-Schale. Bowl ist eine
Müsli-Schale mit Salat.
Ja. So wird letztens einer gesagt,
kostet aber mehr.
Wenn einer zu blöd ist, wie Sushi zu rollen, dann macht er die einzelnen Komponenten in der Müsli-Schale und dann hat er eine Bowl.
Oh ja, stimmt. Aber ja, schön nebeneinander gelegt.
Da würde ich aber widersprechen, weil wer richtig schlau ist, das ist sozusagen so wie die Urkarotte.
Ja.
Die auch jahrelang auf dem Teller war. Das ist die Form, so ist Sushi früher entstanden. Sushi ist in der Bowl entstanden.
In all den Komponenten, meinst du?
Jetzt guckt ihr nämlich ein bisschen blöd, weil hier sitzt Culinary Wikipedia.
Ja.
Deshalb ist der Reis auch sauer, wegen...
Der war unzufrieden, dass er nicht reinkam.
Nee, wegen Garn. Man hat keinen Kühlschrank, man hat einfach den Reis in die Schüssel gemacht, den rohen Fisch drüber. Die Säure als auch die Wärme des Reises haben den Fisch eigentlich gegart, so dass er nicht so schnell verdorben ist. Und wenn er eine Macke hat, hat der Reis den Gestank sogar weggenommen.
Faszinierend, einen rohen Fisch auf einen sauren Reis zu legen, hört sich nach
Japan an. Ja. Und mit denen würde ich mich jetzt an dieser Stelle nicht anlegen. Mit mir kannst du, vielleicht habe ich die Geschichte auch erfunden. Ich weiß es nicht.
Aber du willst kochen ja eh noch lernen. Ja,
aber ich muss mal aufs Klo.
Also Freunde, Luki, ganz herzlichen Dank fürs Dasein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Luki. Du bist uns einer der allerliebsten Stammgäste. Ich sag Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ade.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.